Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trekgasm, und zwar Folge 69 zur Folge 105 von Strange New Worlds, also nicht 105, Staffel 1, Folge 5, zusammen mit Elle, hallo.
Hallo, ja, wir sind wieder zu zweit, aber das soll ja nichts heißen.
Ja, ach, die Jungs, die haben irgendwie anderes zu tun, aber das macht ja nichts. Wir freuen uns trotzdem weiter, unsere Krallen in Strange New Worlds zu schlagen, sozusagen. Und ja. Wie ihr gehört habt, wir hatten ja jetzt noch gar nicht erklärt, das habt ihr ja dann schon gesehen, aber ich finde, wir sollten es vielleicht nochmal erwähnen, dass wir doch jetzt es so machen, dass wir die Folgen einzeln besprechen, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir viel zu viel zu jeder einzelnen Folge zu sagen haben und dann, wenn wir es versuchen, im Doppelpack zu machen, die Aufnahme halt super lang wird.
Ja, und irgendwie auch müde wird, dann kann man bei der zweiten Folge dem Ganzen nicht mehr gerecht werden. Und wir möchten ja doch mit der Begeisterung das alles schön auseinanderklamüsen.
Genau. Und heute lohnt sich das, denn heute sprechen wir tatsächlich über die Folge, die mir bis jetzt am besten gefallen hat. Wir werden sehen, also ich habe mit allen meinen Folgen Freude, aber ich bin ja ein Spock-Fangirl im Herzen, im tiefsten Herzen. Und diese Folge hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Unter anderem auch aus diesem Grund. Aber bevor wir da näher drauf eingehen, ist natürlich unsere obligatorische Frage am Anfang: Was haben wir die Woche beziehungsweise seit der letzten Folge denn so gesehen, gehört, gemacht, getan, gelesen? Elle, wie sieht's bei dir aus?
Also bei mir, bis auf so ein paar wilde, so zum Einschlafen TNG-Folgen, habe ich, passt auch irgendwie zur Folge, obwohl das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, weil in dieser Folge geht es ja auch um Pflichten. Mhm. Und ich habe heute, ich schaue keine Nachrichten, weil ich keinen Fernseher, also für Fernsehgucken verwende, aber ich habe Nachrichten gelesen in der Tagesschau-App. Ja, das zähle ich jetzt einfach mal dazu. Und zwar, der Bundespräsident wollte ja jetzt über Pflichtzeiten für junge Leute. Das wäre eine wichtige Debatte. Ich sage, im Prinzip ist die Idee ja gut, aber ich finde, in heutiger Zeit, weil wir gerade sehr viele junge Leute haben, die gerne mehr Verantwortung haben wollen und auch sagen, dass generell es mehr um Verantwortung denn um Pflichten oder Macht und so weiter gehen sollte, sollte sich Herr Steinmeier, und da kritisiert auch die Familienministerin Paus auch sehr schön, ja, wir reden jetzt über deutsche Politik, das ist so trocken, ich weiß, sorry. Aber ich finde, das passt jetzt so zu Star Trek, so irgendwie sagt so einerseits, ja, die Kids sollen sich doch erstmal selbst aussuchen und ihre Zeit einteilen können, und es gibt ja genug Freiwilligendienste, die ja auch sehr, sehr beliebt sind. Und zweitens finde ich jetzt in einem Framing, wie wir jetzt auch in Star Trek haben, in dieser Folge jetzt auch vor allem haben, ist die Verpflichtung etwas, wozu sich also eine Person auch hingezogen fühlt, die wichtig ist, die etwas ist, die nicht von außen aufgebürdet wird unbedingt, natürlich zwar auch mit Sachen zu tun hat, für die so ein Individuum in die Pflicht genommen werden kann für eine Verantwortung, aber eine Verantwortung ist mehr etwas, das eben übernommen wird und deswegen auch Konflikte in Partnerschaften passieren können. Und ich würde mir in Zukunft halt echt freuen, wenn Leute mehr über Verantwortung als über Pflicht oder Macht oder Zuordnung von was auch immer reden würden.
Ja. Genau. Okay. Das war's. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine Antwort, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet hatte. Das macht aber nichts.
Das ist so langweilig, weil ich sonst nichts anderes.
Das ist okay. Alles gut.
Hab, weil ich sonst sehr viel gearbeitet habe und ja, Dinge getan.
Das war überhaupt kein Vorwurf, aber ich musste nur so schmunzeln, weil jetzt komme ich mit meiner, was habe ich denn so geguckt oder gesehen, um die Ecke, und das fühlt sich so ein bisschen inadäquat an, im Gegensatz zur politischen Grunddiskussion. Nichtsdestotrotz. Natürlich habe ich mir.
Ich habe noch was. Ja, und zwar, ich weiß, ich kann sein, dass es noch gibt, und zwar bei Humble Bundle gibt es ein Star Trek Book Bundle, wo also Comics, aber halt die ganzen Bücher, die Hero Collector rausgibt oder halt wieder wieder aufgelegt hat. Und also diese ganzen Sachen mit den Raumschiff-Blueprints und Design von Raumschiffen und von den ganzen verschiedenen Äras jetzt und das Cocktailbuch, das Grudge-Buch und so weiter. Also ganz, ganz großartig und hat bei mir für sehr viel Freude und mit sehr viel Starship-Porn so als gute Nacht Bettruckfall nochmal mit dem Laptop sich so die Schematiken der Enterprise D angucken. Das ist einfach toll.
Ja, aber das ist ein guter Tipp. Hoffentlich ist der jetzt noch online. Wenn nicht, dann lohnt sich.
Mitte Juni oder sowas.
Ah, okay, gut. Ich wollte nämlich sagen, es lohnt sich da ab und zu mal vorbeizuschauen, weil die ab und zu mal auch eben so Bundles haben. Und wenn du so geschnürte Pakete hast, ist es immer eine schöne Sache, weil du halt einfach ganz viele verschiedene Dinge auf einmal in einem Bündel halt dann abgreifen kannst, sozusagen.
Und dann, wenn es halt nicht mehr ist, wird es bestimmt bald wiedergeben.
Ja, ich denke auch. Gut, ja, wunderbar. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf die Folge von heute Amok-Time geguckt, die Folge aus der zweiten Staffel, Folge 5 aus der Originalserie, die natürlich ganz stark Bezug jetzt nimmt eben auf Spock Amok, auch natürlich titelmäßig. Dann habe ich tatsächlich, ich glaube so 5 Minuten ungefähr ging das, einen Zeichentrick-Clip gesehen und zwar von, in Deutschland hieß es Bugs Bunny und seine Freunde, in USA war das dann Looney Tunes oder wie hieß das, Merry Melodies, glaube ich, hieß das in den 40ern oder so, also Zeichentrick eben. Und Duck Amok oder Duck Amok, ich weiß nicht so genau.
Duck Amok, ja,
wie man's das ist ausspricht.
Ob man amerikanisch, englisch,
ja.
Duck
Amok, ja. Und da hatte ich nämlich gelesen, dass die Folge, dass die Titel der Folge von heute wohl auch auf diesen Zeichentrick bezog. Und ich dachte so, was? Moment, dann muss ich doch nochmal gucken. Und der war eingestellt auf YouTube, dann habe ich mir den angeschaut. Und dann natürlich noch Blood Fever, also die Folge, wo es auch um Pornfar ging, in Voyager.
Oh ja, sehr lustig.
Ja, ich habe also mir die volle Kanne Vulkanier gegeben. Das Einzige, was ich nicht geguckt habe, war Sarek. Aber ansonsten war ich da dabei. Und dann habe ich tatsächlich noch den letzten Comic, also soweit ich weiß, ist es der letzte, aus der Reihe Adventures in the 32nd Century gelesen. Das sind ja die Comics, die sich aktuell um Star Trek Discovery drehen, wo ja jetzt einige der Figuren eben eine eigene Story bekommen haben. Und in diesem letzten Band ging es um Linus.
Ja.
Und auf den hatte ich mich besonders gefreut, weil ich über Linus halt irgendwie so gar nichts weiß, bis auf das ein oder andere Detail, das man so mitbekommen hat aus der Serie eben. Also sowas wie, er kann offensichtlich niesen und er ist ab und zu auch mal erkältet, aber irgendwie so viel weiß man nicht über ihn. Ja, und da ging es eben jetzt um ihn in diesem vierten Band. Und mir hat dieser vierte Band von allen am besten gefallen, tatsächlich. Fand ich am spannendsten erzählt und kann die, also es sind 4 Stück, kann die empfehlen, das hat Spaß gemacht, ja.
Sehr schön, weil die muss ich mir noch alle angucken, so, das ist, steht mir alles noch bevor, also diese ganzen Comics, genau.
Ja, es war halt ich habe es mehrfach gesagt, es war ein ganz anderer Ton als der, den wir aus den Comics von der ersten Staffel kennen. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht aktuell so ein bisschen so Modetrend ist, die Art und Weise, wie es gezeichnet und wie es erzählt ist. Ich finde ganz schön, dass es sich auf einzelne Figuren konzentriert tatsächlich. Aber mir macht es persönlich mehr Spaß, wenn eine Vor- oder eine Zwischengeschichte erzählt wird. Hier werden eben persönliche Stories erzählt, die nicht unbedingt eingebettet sind in die eigentlichen Hauptgeschichten von Discovery. Das kann man auch machen, selbstverständlich. Aber ich find's schöner, wenn es irgendwie doch Anknüpfung hat an die Geschichten in Discovery. Ja, ja. Ich habe also quasi das geguckt, was ich gebraucht habe für die Folge heute, plus eben den Comic. Das war's auch. Also natürlich hier und da noch die ein oder andere Geschichte, aber nichts davon war Sci-Fi und nichts davon war irgendwie jetzt Star Trek, außer das und deswegen, ja.
Ja, eben, das ist gut.
Gut, gibt es Neuigkeiten? 2, 3 Stück, nicht so viele. Das ist ja eigentlich auch noch nicht schlecht. Wir wissen, dass von PK die Schauspieler ab und zu jetzt nochmal aufs Set gehen, um zum Beispiel nachzusynchronisieren etc. Und letzte Woche war ja, oder vor 2 Wochen mittlerweile schon wieder fast, war ja die FedCon in Bonn und da hat der ein oder andere Schauspieler sich ja auch geäußert zur Serie. Und Brent Spiner hat wohl gesagt, dass er davon ausgeht, dass die 3. Staffel von Star Trek PK im Februar 2023 ausgestrahlt wird.
Na, ist doch schön.
Ja,
wenn
also,
wir,
ja.
Wir hatten, wie jedes Jahr.
Wir hatten, genau, wir hatten ja noch keine richtige Bestätigung, nichts, und das ist auch keine offizielle Bestätigung, aber ich dachte mir, ach, Februar, ist doch schön, dass wenigstens einer jetzt mal eine konkrete Zeit fallen lässt. Schauen wir mal, ob das dann am Ende sich herausstellt, dass es so stimmen wird oder nicht, aber es klingt schon mal gut.
Ja.
Dann haben wir ein weiteres Video bekommen von Gazelle Automations. Das ist ein kleines oder mittelgroßes Animationsstudio, wo unter anderem auch Justin arbeitet, der ja schon einmal ein Video gemacht hat. Und zwar im Animated Style, so wie die animierte Serie aus den 70ern, zu TNG. Und jetzt hat er eins gemacht zu Voyager.
Ja.
Genau. Und du hattest dir das, ich hab's mir auch angeschaut. Wie fandest du's?
Ich fand es total süß, vor allem, dass er eben, wir hatten ja letzte Woche drüber geredet, über Trash, also vermeintlich ja. Threshold, und die haben natürlich, haben sie Threshold genommen. Es war so wunderbar, vor allem in dieser letzte Sequenz, ja. Wo also der Lizard Paris dann Janeway entführt, um dann auf einen Planeten zu fliegen, sich in einen Lizard verwandelt und dort mit ihr Babys kriegt. Das ist zwar sehr schnell passiert, also was ist das für eine Spezies, die so sehr schnell Kinder kriegen kann, aber vor allem haben sie das halt so animiert, dass es nämlich auch passt und dann halt auch die Musik.
Die Musik war nämlich genau, ja. Das hat auf den Punkt gepasst, da dachte ich auch, oh mein Gott, noch mehr animierte Serie, stylmäßig, hätte es nicht sein können.
Also
ja.
Mit diesen, wo dann diese Lizard-Kinder kommen, so.
Genau.
So, oh.
Ja, also das hat wieder viel Spaß gemacht und sie hatten ja auch gesagt, sie möchten die ein oder andere Serie in einer animierten Version ja machen. Jetzt war also Voyager dran. Ich warte ja ganz ungeduldig auf DS9. Richtig. Ich
ja.
Weiß nicht, ob sich das so wahnsinnig gut umsetzen lässt in der animierten Serie, aber ich habe die besten Hoffnungen.
Ja, also fast würde, also, ja gut, Triples wäre einfach zu machen, die Trials and Tribulation Folge, weil da natürlich auch Toss da ja. Dabei ist. Was sonst könnte dabei sein? Irgendwas aus Way of the Warrior vielleicht? So diese Anfangssequenz, wo sie ja mit den Phasern durch die Räume gehen und Odo in so einer so quasi in so einer Übung den Odo jagen, um zu sehen, wie schnell sie den Formwandler denn habhaft bekommen können. Das wäre
auch spannend zu sehen, wenn wir Odo haben, wie er sich verwandelt. In Zeichentrick-Style. Das muss kreativ gelöst werden. Also da bin ich sehr gespannt. Das macht Spaß.
Auf jeden Fall. Oder sie gehen hin und machen alle mal rein.
Nein.
Alle mal rein.
Das wäre aber, glaube ich, rein handlungstechnisch ein bisschen langweilig.
Ja, das wäre ein bisschen langweilig. Oder die Rise-Erfolg.
Also ich sehe schon, es gibt genug Potenzial. Sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. DS9 ist doch ein Füllhorn.
Ja, der Link ist in den Shownotes oder aber wir haben es auch auf unseren Twittern geretweetet, glaube ich. Ich glaube sogar fast alle.
Ich habe es ja auch
ja. Genau,
ja.
Genau.
Ich bin ja zurzeit etwas eingeschränkt auf Twitter für meine Ruhe, aber ja.
Ja, aber ist auch
Wer
nicht das Schlechteste.
Volk sieht das ja eben.
Ja. Gut, dann habe ich noch ganz, ganz viele Strange New Worlds Artikel gelesen und habe hier und da ein bisschen was rausgezogen. Das eine, was es gegeben hat, da wollte ich dich noch fragen, ob du da ein bisschen mehr drüber weißt. Und zwar gab es jetzt ein Enterprise-Bingo mit Jackie Cox. Jackie Cox ist eine Drag Queen, die
ja,
ganz
ja.
Viel auch so Star Trek-Outfits eben macht.
Hab's aber nicht gesehen.
Und die hatte, ja, also das war auch nur mit Einladung und zwar konnte man sich da bewerben. Also die haben online Star Trek-Bingo gespielt. Und sie war eben der Host. Und ich frage mich, was ist Star Trek Bingo? Beziehungsweise, sie haben nicht Star Trek Bingo gespielt, ich korrigiere mich, sie haben Enterprise Bingo gespielt, natürlich angelehnt an das Enterprise Bingo, das wir ja auch jetzt hier in dieser Folge hatten. Richtig. Und ich frage mich aber, was dann Enterprise Bingo spielt, ist das dann einfach nur normales Bingo und sie nennen es nur Enterprise Bingo?
Keine Ahnung.
Ja, und ich konnte das nirgendwo finden, also weder die Leute, die dann am Ende da gewesen sind.
Kontextlose, dieses, ich finde es manchmal, also aus Kommunikationssicht, jetzt als Kommunikationsdesignerin, ja. Sage ich immer wieder, ihr könnt ja gerne irgendwelche Stichworte als Lockmittel verwenden, das ist super, aber gebt den Leuten, die dann dieses Stichwort gesehen haben, aufmerksam sind drauf, einen Kontext, wie die Umsetzung ist. Irgendeinen kleinen Brocken und nicht einfach plakatives Rumgehaue, das zwar irgendwie nett aussieht, aber informative Wüste ist, und bei sowas da kriege ich professionell Klack.
Ja, es war ja so gewesen, dass das über Paramount lief und die haben das ja so ein bisschen als Veranstaltung gemacht, auch für die Fans, und da konnten auch Fans wirklich aus der ganzen Welt sich bewerben, dann teilzunehmen. Und deswegen bin ich extra in die Anmeldeunterlagen gegangen und habe das Kleingedruckte gelesen, weil ich nämlich dachte, dass da vielleicht noch irgendwie mehr erklärt wird, was wir jetzt eigentlich machen. Denn wenn das einfach nur ein stinknormales Bingo ist und hier wird ein bisschen Star Trek Begrifflichkeiten rumgeschmissen, so nach dem Motto, yeah, und jetzt haben sie eine rote Uniform und jetzt haben sie irgendwie, sind sie einmal mit dem Schiff geflogen, also das ist ja dann auch nur Bingo, ja, dann hätte ich das ein bisschen langweilig gefunden. Und also egal, ob das von Paramount organisiert ist und egal, ob das Jackie Cox macht, aber ich habe halt nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, die Veranstaltung ist jetzt mittlerweile vorbei. Vielleicht wird sich irgendjemand, der dann da reingekommen ist, das waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, ich glaube 30 Leute oder 50 Leute oder so, es waren nicht so viele. Und ich dachte, dass sich da vielleicht irgendeiner äußert, ja. Dass einer vielleicht erzählt, Mensch, der Abend war ganz super und wir haben das so und so gemacht. Aber ich habe nichts gefunden. Und jetzt denke ich, jetzt bin ich immer noch quasi neugierig und werde dumm sterben. Aber also die Idee an sich... Die Idee an sich finde ich eigentlich ganz witzig. Also ich finde schön, dass Paramount was macht, wo auch mal jemand teilnehmen kann, der eben nicht in den USA sitzt oder irgendwie Großbritannien. Aber dann wäre es halt auch nett gewesen zu erfahren, was zum Teufel sie da eigentlich machen, außer vielleicht wirklich simpel Bingo zu spielen.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen Problem, so diese teilweise, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neumodische Social-Media-Werbestil. Ich mache es ganz groß in Anführungszeichen, weil es nichts mit der heutigen Zeit zu tun hat, sondern mehr was damit zu tun hat, dass Leute halt einfach eher immer wieder mal, und das passiert immer wieder in der Menschheitsgeschichte, halt so gerne mal so ein bisschen mehr so auf Effekte und ja, Aufmerksamkeit und hier, was auch immer, ist ja schön, aber wenn nichts dahinter ist, dann...
Also wenn einer von euch was gelesen oder gehört hat, dann schreibt uns doch mal, mich würde das wirklich interessieren. So, das war Enterprise Bingo, und dann, wie gesagt, habe ich ganz viele Artikel gelesen, und unter anderem gab es auch ein ganz, ganz langes Interview mit Henry Alonso Myers, der ja also auch Showrunner-mäßig unterwegs ist oder Producer-mäßig, und der hat für Strange New Worlds 2, 3 Geschichten gesagt, und was ich da ganz spannend fand, war, dass sie wohl für diese ganze Season 1, also für Strange New Worlds generell, aber jetzt für Season 1 eben, tatsächlich absichtlich versucht haben, ganz gezielt verschiedene Genres in den verschiedenen Folgen zu bedienen. Wir wissen ja, dass die Folgen in sich abgeschlossen sind. Das heißt, da kann man das auch machen, ohne dass das irgendwie Konsequenzen für den Rest der Staffel hat. Und das haben wir jetzt auch mit dieser Episode gesehen. Also wir hatten ja jetzt beim letzten Mal drüber gesprochen, da hatten wir so dieses, ich sag jetzt mal, Genre U-Boot-Film oder Abenteuer im weitesten Sinne.
Auch Grusel, auch eigentlich von Horror- und Grusel-Elementen.
Elemente, genau. Und jetzt haben wir, sie haben dann eben versucht, auch eine ganze Folge sozusagen in dieses Genre reinzustellen. Heute, würde ich sagen, hatten wir Comedy. Dann hieß es, sie wollen auf jeden Fall noch eine Horrorfolge machen. Also da wird wohl noch ein bisschen was kommen, außer mit den Gorn. Oder vielleicht auch, also das, was wir schon mit den Gorn hatten, war ja auch starke Horrorelemente. Und dann wollen sie auch noch das Genre Abenteuerfilm bedienen. Da frage ich mich ehrlich gesagt, ob das mehr so Richtung Indiana Jones gehen wird oder Goonies oder so. Also das ist so, glaube ich, das, was die meinen.
Das ist, also ich hoffe, es wird, also ich sag mal so, das ist bei Abenteuer, das ist ja so sehr, sehr persönlich. Abenteuer neben Gangster ist eines der langweiligsten Genres, die ich kenne. Aber es kann sein, dass die es mit so umsetzen, dass ich es trotzdem interessant finde.
Also so diese Gangsterfilme, so Mafia-mäßig und so, das hatten wir ja auch schon in Original bei TOS und auch schon bei TNG und so. TNG hatten wir auch Sherlock Holmes, also war ja auch mehr Krimi dann.
Das ist aber eher so klassisch Krimi.
Krimi, richtig, genau.
Gangster-Scheiß brauchen sie nicht zu machen.
Ja, es ist also nicht das erste Mal, dass wir das in Star Trek hätten. Und hier versuchen sie das eben auch wieder. Und ich fand aber ganz schön, dass er das explizit nochmal gesagt hat. Und was er auch gesagt hat, war, dass sie eben versuchen, aber das ist auch alles nichts Neues, aber dass sie eben gucken, wo fand das in Star Trek schon mal statt? Also zum Beispiel, wenn sie sagen, wir machen jetzt eine Gangstergeschichte, wo hatten wir das schon mal? Und dann überlegen, okay, können wir das vielleicht jetzt nochmal verwenden? Oder können wir es einfach noch 3-mal so groß machen und aufblähen, Das ist also größer, wie sagt man, larger than life. Das ist größer als alles ist, was sie bisher hatten. Und dann
ich
damit
die
irgendwie.
Prämisse ein bisschen, also wie du es beschreibst, so ein bisschen lame, weil mich interessiert eher, ja, haben wir es schon mal gemacht und B, wenn wir es schon gemacht haben, können wir es irgendwie nicht larger than life noch machen, sondern meine Frage wäre, wie kann man es machen, dass es irgendwie zeitgemäßer, frischer ist, Aspekte aus der Geschichte rauszuarbeiten, die früher nie rausgearbeitet worden sind. Das interessiert mich mehr. Aber das
ja, das hat er auch gesagt. Er meinte, können wir es größer machen, können wir es verrückter machen, können wir es frischer machen.
Frisch, ja, aber.
Ja, aber auch, ja, das kommt, glaube ich, aufs Genre drauf an. Also ich finde jetzt hier in dieser Episode zum Beispiel, da haben wir auch eine gewisse Verrücktheit mit drinne, die wir
sehr überlegt.
Ja, naja.
Sehr überlegten und sehr klugen.
Ja, aber das ist ja trotzdem hat das ja eine ja, aber das finde ich okay. Ich glaube, das ist, was er so gemeint hat. Und wie gesagt, also wir können uns dann noch auf Horror, Abenteuerfilm und noch ein bisschen Comedy wohl freuen. Das kommt auf jeden Fall noch. Und dann hat er so ein bisschen auch zitiert, welche Folgen er da so im Kopf hat. Also erstens meint er das, was wir, glaube ich, auch schon, oder was ich im Vorhinein auch schon gesagt habe, dass wir endlich mal wieder eine lustige Folge haben. Das ist ja dann doch eine Tradition, die es ja auch in Star Trek gibt. Und er nannte jetzt zum Beispiel, klar, Trouble with Tribbles, das ist ja eine ganz klassische, ich würde jetzt mal sagen, lustige Folge. Oder auch sowas wie Looking for Pamuk in All the Wrong Places. Also das
also
ist ja
DS9,
diese,
genau,
DS9-Folge, richtig. Da gibt's ja noch mehr, aber das waren die zwei Folgen, die er genannt hat. Und dann dachte ich, ah, okay, in die Richtung wollen sie gehen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und was er noch betont hat, war, dass sie gerade nach der letzten Folge Memento Mori, die ja doch sehr, ja, vielleicht jetzt nicht traurig, aber doch sehr emotional anstrengend war, richtig,
ja,
genau, dass sie deswegen auch genau jetzt eben eine Folge gemacht haben, die mehr etwas leichtherziger und lustiger ist, um eben ein Gegengewicht auch fürs Publikum zu schaffen, zur letzten Woche. Und da dachte ich, ah, okay, alles sehr schön durchdacht. Also das fand ich dann nochmal nett, dass sich da einer Gedanken gemacht hat, ja.
Nein, natürlich, das ist ja diese Gesamtkomposition. Das würde ich nämlich als mindestens erwarten. Dass
naja,
das
aber wir
so
sind
machen.
Ja einigen Kummer gewohnt.
Ja, das haben sie ja wenigstens noch mal hingekriegt, das war ja gut.
Ja, ja. Naja, also das war so ein bisschen das grob, was er so erzählt hatte. Dann gab es noch ein ganz großes Interview mit Ethan Peck und ich meine, das kann man sich in Ruhe durchlesen, wenn man möchte. Ich als Ethan Peck-Fan und als Spock-Fan bin da natürlich dabei und habe das alles gemacht. Ich fand, das war eines der umfangreichsten Interviews, die ich gelesen habe. Bisschen das davon haben wir auch im Ready Room von ihm selber schon gehört. Vor allen Dingen dieser ganze Teil, der sich damit beschäftigt, wie er an die Rolle von Spock rangegangen ist, wie er das für sich erarbeitet hat, wie er das auch vielleicht andersrum auf ihn abgefärbt hat, den echten Leben. Aber was ich hier ganz spannend fand, war, dass er einfach mal gefragt worden ist, ob er denn überhaupt Sci-Fi-Fan ist, also ob er überhaupt Sci-Fi kennt und was da seine Einstiegspunkte waren. Und da hatte er erzählt, dass er tatsächlich mit Asimov angefangen hat als erstes. Und dann ist er zu Akira, dann zu 2001 und danach erst zu Star Trek. Das heißt, Star Trek kam relativ spät in seinem Entdecken von Sci-Fi an sich und ich fand es aber auch sehr lustig zu sehen, was er denn für sich als Eckpunkte nennt. Denn wenn du mich fragen würdest, wie bist du zu Sci-Fi gekommen, dann wäre, glaube ich, eine der ersten Dinge, die ich nennen würde, tatsächlich Star Trek, während es bei ihm eines der letzten Dinge war.
Ja, ist ja immer verschieden.
Natürlich, aber ich fand auch ganz interessant, welche Art von Sci-Fi man dann so mitbekommt, weißt du? Ja, also das fand ich noch ganz nett. Und was ich auch sehr bezeichnend fand, genauso wie bei Celia R. Gooding, die ja Uhura spielt, war für ihn tatsächlich der Einstieg in Star Trek mit den J.J. Abrams Filmen.
Ja.
Also das, und da sieht man halt ganz deutlich, dass das eine komplett andere Generation ist. Also wir sind eine TNG-Generation, vielleicht sogar auch eine TOS-Generation, je nachdem plus minus, ich sag mal, 10 Jahre.
Es gibt doch Jüngere,
ja,
die mit Disco eigentlich.
Oder mit Voyager, richtig, genau, ja. Aber ich finde das so lustig, weil ich jetzt hier so sitze und mich ad hoc uralt fühle, wenn die Leute alle sagen, sie sind mit J.J. Abrams eingestiegen und ich so, oh mein Gott. Und es ist jetzt schon der zweite oder dritte, der das gesagt hat. Also es ist nicht, jetzt kommt eben diese Generation. Ja, es ist schon, das finde ich irgendwie krass.
Ja.
Naja. Und was mir natürlich noch aufgefallen ist, Bei diesem Artikel gab es natürlich wieder stylische Schwarz-Weiß-Fotos in tollen Designerklamotten und ich habe diese Fotos gesehen und dachte nur so, meine Güte, der sieht aus, also auf diesen Fotos sieht er echt aus wie sein Großvater. Das ist krass. Also wir hatten Gregory ja schon mal erwähnt. Peck, also richtig, genau.
Legende Gregory.
Genau. Ich muss übrigens korrigieren von letzter Woche. Ich hatte ja gesagt bei Run Silent, Run Deep, dass ich dachte, es wäre Gregory Peck gewesen. Nein, es war Clark Gable. Ach, shame on me. Aber
Clark Gable war sein, ach so.
Nee. Nein, der Schauspieler in dem Film. Es war nicht Gregory Peck, sondern es war Clark Gable. Nichtsdestotrotz, Gregory Peck ist natürlich der Großvater von Ethan Peck, genau. Und dann hat er auch noch so ein bisschen über die Familienlegacy gesprochen und so. Das war, fand ich auch sehr spannend. Ja, das also kann ich auch empfehlen. Das schmeiße ich euch in die Shownotes, den Artikel. Und dann haben wir im Ready Room noch ein Interview bekommen mit Alex Kurtzman, genau.
Ja, das ist ein besonders langer Ready Room. Die Folgen dauern
wobei, das ist doch der Ready Room, der ist erst für die Folge von nächster Woche.
Ich finde, als Nachricht ist es trotzdem okay.
Okay.
Also nur als Nachricht. Also ich finde, was halt da interessant ist, was er sagt, ist ja nur eine kleine Sache. Was ich halt am interessantesten fand, jetzt die zu nennen ist, ist, dass Will Wheaton fragte, ja, würde es irgendwann mal, weil das Star Trek-Universum so groß ist, auch mal Crossover geben. Und er sagte halt sehr knapp, aber freundlich und so mit dem Gefühl, okay, eins lasse ich mal für euch raus, ist, ja, wird es geben, aber ich werde euch nichts weiter verraten. Und daher wissen wir können uns wahrscheinlich jetzt irgendwie demnächst auf irgendwie, dass verschiedene Serien etwas stärker an einem Punkt wahrscheinlich ineinander greifen.
Gut, also wir hoffen ja alle auf diverse Cameos, gerade auch was Discovery und vielleicht die ein oder andere Serie angeht. Und wir hatten ja auch ein inoffizielles Crossover tatsächlich mit Lower Deck und Q. Also ja. TNG und Lower Deck, beziehungsweise Lower Deck war der eine oder andere, glaube ich, kann da auch recht einfach auftauchen. Oder Lower Deck und TNG in Form der Titan und der Rikers natürlich, klar. Da hatten wir auf jeden Fall was. Und Kurtzman erzählt doch jetzt auch schon die ganze Zeit davon, dass er eine Anthology-Serie machen möchte. Wenn er damit tatsächlich vorwärts geht, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass da vielleicht auch recht viel an Crossover passieren könnte.
Ja, eben.
Ja. Gut.
Ja.
Wunderbar. Das war so ein bisschen das, was so passiert ist. Und dann würde ich sagen, können wir einsteigen mit Spock Amok. Und ich habe diese Folgentitel gelesen. Und als am Anfang wir erfahren haben, wie denn die ganzen Folgen alle heißen werden, zumindest die ersten sechs, las ich diesen Titel und dachte schon, oh mein Gott, ich werde diese Folge hoffentlich lieben und ich liebe sie wirklich. Und wie gesagt, also ich war eine von den typischen 12-Jährigen, 13-Jährigen, die sich schockverliebt hat in Spock und diese Liebe ist für immer geblieben. Natürlich bin ich jetzt keine 12 mehr und natürlich ist es eine andere Art von Liebe, aber ich bin immer noch sehr begeistert und es gab eine Zeit, da habe ich wirklich alles inhaliert, was irgendwie mit Vulkaniern und so weiter zu tun hatte. Wie viel davon hängen geblieben ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Vulkanier sind immer noch eine Alienspezies, die mich sehr fasziniert. Ja. Und hier ist es jetzt so, dass also wir die fünfte Folge haben, die mit dem Titel doch, denke ich, sich zurückbezieht auf eben die Folge 205 aus TOS, die eben Amok Time heißt, was eine Zeit lang meine Lieblingsfolge war, weil natürlich Spock da drinne ganz intensive
Gefühle
hatte und ich so, oh mein Gott, er hat Gefühle. Das war ja so dieses, er hat keine Gefühle, nein, er hat Gefühle. Also wenn man halt 12 ist, man ist halt ja so. Und ja. Und ja, das war also das eine. Und dann, wie gesagt, hieß es auch noch, dass es so ein bisschen sich auch rückbezieht auf diesen Comic, dieses Duckemack mit Daffy Duck. Keine Ahnung, ich habe es mir angeschaut. Vielleicht, ich habe es jetzt nicht so gesehen, aber ja, es ist mehrfach tatsächlich in meine Recherche gefallen. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Und Storyline, naja, also jetzt kriegen wir die große Shore-Leave-Folge, die große Freizeitfolge.
Ich daran auch so interessant fand, was ich so beim dritten Mal gucken mir so notiert habe, war, es ist ja nicht nur eine Liebeskomödie mit Spock und T'Pring, sondern es ist tatsächlich das, was ich mir in meinen 20ern, also ganz kurz, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, weil hier in Deutschland ist ja doch gerne die Beziehungskomödie oder zumindest in den 90er und Nullerjahren vor allem stark, weil dann sehr, also erinnerst dich wahrscheinlich an die Zeit mit Sachen wie Der bewegte Mann und dieser ganzen Gender-Klischee.
Also ich hätte jetzt eher an Tom Hanks gedacht und Meg Ryan, aber okay.
Ja, auch.
Also noch
sind eher klischeeiger. Vor allem deutsche, klischeehafte, wo es sogar damals in dieser Stadt, wo ich wohnte, gab es ein Theater, Wuppertal, das hieß Die Komödie, und die haben nur Beziehungskomödien gespielt. Und ich hätte gedacht, warum benennt sie sich nicht gleich das Haus Die Beziehungskomödie? Und es war so ganz gruselige Sachen. Und ich dachte immer, es gibt so viele Beziehungen im Leben, über die auch gelacht oder halt durch Humor die Sachen so betrachtet werden können und das Ganze auf Niveau bekommen kann und dass trotzdem Leute lachen können. Es ist ja nicht nur über Beziehungen zu romantisch-sexuellen Partnerschaften oder PartnerInnen, sondern auch im Kollegium, Leute zwischen Vorgesetzten und den Leuten, die weisungsabhängig von denen sind, haben wir hier. Beziehungen zwischen verschiedenen Staaten, Beziehungen zwischen Freundschaften, die sich entwickeln, oder Arten von Beziehungen, die ja vorkommen. Und da wird eben in dieser Folge ist genau das, also Beziehungskomödie, so richtig weit gefasst und so klug gemacht, vor allem dieses Thema von, ja, sich in die andere Person hineinversetzen müssen. Dass wir also sehen, einerseits das mit Spock und T'Pring passiert, muss quasi auf dieser anderen Ebene auch gemacht werden, wo es um diese diplomatische Aufgabe geht. Und dann auch sozusagen, dann wenn der Groschen fällt, muss quasi genau was sehr Ähnliches nachvollzogen werden. Also so ein Binnenreim. Und es ist toll. Und auch in so vielen anderen kleinen Dingen. Und da muss ich sagen, hey, wenn Star Trek Beziehungskomödie macht heutzutage, dann machen sie es aber auch richtig. Und zwar komplett. Und in nur 50 Minuten. Ich finde es großartig.
Ja, ich fand, das fühlte sich auch irgendwie viel länger an als 50 Minuten nur. Und das Ganze wird ja dann im Rahmen des Shore Leaves gemacht. Also wir haben eine Freizeitfolge, dass wir auch mal einen Blick darauf bekommen, was denn jetzt die Leute außerhalb eben ihrem Dienst auf der Enterprise so veranstalten. Dann haben wir eben, ich sag jetzt mal grob, die Crew im Urlaub auf dem Planeten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, welcher Planet es war.
Das ist kein Planet, das ist die, Starbase One.
One, okay, gut.
Das ist diese Starbase One, und das Lustige ist, das hat ja auch so ein bisschen was auch mit anderen Beziehungskomödien in Star Trek zu tun, weil, das habe ich euch schon öfters gesagt und werde ich nicht müde, immer wieder zu erwähnen, ist, weil Starbase One wurde ja am Ende der ersten Staffel Disco ja von den Klingonen angegriffen und eingenommen. Und und es war damals bei den Klingonen ja nicht das gesamte Klingon Empire, sondern es waren ja die versplitterten Häuser. Und das Haus, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das müsste ich später nachgucken, aber es war das Haus, von dem dann also Grilkas, ja, von Quark getöteter Ehemann abstammt. Also dieses Haus ist dann später das Haus Grilka werden würde. Und Grilka und Quark, und das, die beiden spielen ja auch in Looking for Pamach in All the Wrong Places eine große Rolle. Und da ist also wieder auch so ganz subtil so eine kleine Verbindung zwischen diesen Beziehungskomödien.
Das ist ja sehr ganz schön.
Toll.
Das ist es auch, ja.
Starbase, das ist ganz, ganz toll.
Also das heißt, wir haben die Crew eben, ich sag jetzt mal, im Urlaub. Dann haben wir die ganze Geschichte mit Spock und T'Pring. Und dann haben wir eben noch eine dritte Baustelle, nämlich die diplomatischen Verhandlungen mit dem Rongovian Protectorate. Und als Trope finde ich, du hast es schon gesagt, ganz klassisch Körpertausch und Komödie, und als Stichwort fand ich ja auch noch so schön, weil das so trocken immer kam von T'Pring und vom Spock, Stichwort Hijinks.
Ja, ich Hijinks,
ich wollte dich gerade fragen, wie würdest du es übersetzen?
Ich würde es übersetzen, es ist schwer zu übersetzen, aber sowas wie Übermut, Spaß, ja, Späße machen, übermütig sein, jucksig sein, so.
Ich habe tatsächlich es nachgeschlagen und ich fand die Übersetzung, die in dem Wörterbuch, das ich gefunden hatte, drin war, schlecht, denn ja, da wurde es übersetzt, es wurde übersetzt mit Blödelei. Und ja, das fand ich wirklich
zu niedrig. Hijinks ist eher sowas wie wenn man
vielleicht auch Streiche oder?
Nein, nein, es ist mehr, nee, viel, viel mehr. Das ist, geht nicht um, es geht mehr um dieses Gefühl, so diesen hohen, frohen Mut zu haben und so, also wie aus etwas älterem Deutsch so bedient, so dieses, wenn die Geister ganz oben sind und so alle eine gute Laune haben und daraus vielleicht auch Scherze entstehen können. Aber es ist halt wirklich so ein, ja, Übermut vielleicht, aber er kann man positiv oder negativ sehen, wo eben Spaß gehabt wird, gute Laune, sowas. Also
ich bin sehr gespannt, wie Sie das übersetzen. Ich habe hier echt gesessen und dachte, da hätte ich jetzt gerne an dieser Stelle die deutsche Synchro gehört. Aber wie gesagt, die kommt ja noch nicht. Wir werden dann
sehen. Sphinx ist sehr schwer zu übersetzen.
Ich würde es vielleicht also sogar einfach so lassen als Begriff.
Ja, weil das ist, also man könnte höchstens sagen, ja, hohen Mut.
Aus guter Laune und Übermut entstandene Scherze.
Überschwang vielleicht. Überschwang ist vielleicht ein gutes Wort.
Ja, aber das ist auch schon so alt wieder im Deutschen.
Ja, weil du das heutzutage nicht mehr verwendest, aber ich glaube, Überschwang, also sozusagen ein fröhlicher Überschwang wäre, glaube ich, so ein halbwegs gute Entsprechung, ja.
Und im weitesten Sinne kann man sagen, dass diese Folge doch eher aus Spocks Perspektive stattfindet, beziehungsweise wir haben ja hier, klar, Perspektivwechsel drinne, aber wir hatten ja bisher immer so, dass mehr oder minder eine Figur immer im Mittelpunkt stand oder die Perspektive dieser Figur. Und hier, finde ich, kann man sagen, im weitesten Sinne ist es doch Spock.
Ja, natürlich. Also es ist so, Spock steht ziemlich, natürlich ist ja auch die Person, mit der es quasi, ja, es fängt ja quasi der Anfangssequenz
genau.
Alleine. Es fängt ja, der Anfangssequenz fängt ja nicht sonst immer direkt mit einem Logbucheintrag, sondern wir sehen also die Landschaft, wohlbekannt aus Epoch Time, eine vulkanische Hochzeit.
Also wir sehen eigentlich die klassische Kalifee-Szene, die wir in Amok-Time sehen, nur genau. In einer kleinen Varianz, nämlich in diesem Fall kämpft Spock nicht gegen Kirk, sondern Spock kämpft gegen Spock. Freud hätte seine wahre Freude. Es ist auch nicht schwer, diesen Traum zu interpretieren. Spock, der als Mensch, was man wohl an seinen Ohren vor allen Dingen sieht, was ich auch so schön finde, weil das ja immer so das Merkmal ist, auf das Spock ja auch runterreduziert worden ist, vor allen Dingen in den ersten paar Folgen, als das Ganze auf die Leinwand kam, der mit den spitzen Ohren, das ist so teuflisch und weißt du so, und die ganze Zensurbehörde in den USA ist irgendwie tatsächlich amok gelaufen, während alle Frauen, die sich das angeguckt haben, genau. Während alle Frauen, pun intended, während die meisten weiblichen Fans alle gesagt haben, oh mein Gott, ich finde den so attraktiv. Das waren also so gegenteilige Reaktionen.
Ah, genau.
Und deswegen fand ich schön, dass es hier an den Ohren wirklich festgemacht haben, dass Tipping zu ihm meint, Spock, deine Ohren, du bist menschlich. Ja.
Was halt ist, wir sehen ja erst Spock, wie er sozusagen als Spock in seinem vulkanischen Outfit dasteht und T'Pring kommt, seine Braut, also die Braut und Partnerin und dann also diese klassische vulkanische Hochzeit. Sie trägt ja dieses Kleid von Iris van Herpen aus der 2019er Kollektion, die heißt Hypnosis oder sowas. Sehr, sehr schön. Und toll kombiniert mit den ganzen Accessoires, Costume Department, well done. Alles halt wirklich so die Details, das ist so ein hochpoliertes, modernisierte Version von dieser Kalifee-Szene aus TOS ist wunderbar. Und es halt, was Traumsequenzen betrifft, so schön. Erst steht er halt so normal da in seinem vulkanischen Outfit und dann geht Pring auf ihn zu, zeigt auf ihn, sagt Spock, your ears, und dann Kamera wieder zu Spock. Er trägt dann nicht mehr sein vulkanisches Outfit, sondern sein Sternflottenuniform und sein Gesicht ist menschlich inklusive der Ohren. Also seine Augenbrauen sind menschlich und seine Ohren sind rund und er muss dann also gegen sein vulkanisches Ich kämpfen, das noch so ein bisschen entschlossener und finsterer guckt als er vorhin. Und es ist wirklich so diese beiden Hälften in ihm, die wir ja auch schon in Discovery, gerade wie halt Michael und Spock die ganze Verbindung zwischen Michael und Spock als Adoptivgeschwister, wo Michael ja in die Familie kam, damit Spock halt auch einen Kontakt zu seiner Menschlichkeit hat und nicht nur zu seiner Mutter. Und da halt eben auch so, ja, Spocks beiden Teile, so die gegeneinander kämpfen, ja, Freud lässt grüßen.
Absolut. Und gerade in dieser Szene, es gab, also gerade was Details und so angeht, ist ja Strange New Worlds wirklich sehr, sehr gut. Auch Dinge, die zum Beispiel, wo man gar nicht so richtig sieht als Zuschauer und vor allen Dingen auch nicht auf den ersten Blick Dinge, die im Hintergrund stehen, Fotos, irgendwelche Gegenstände oder auch Details zum Beispiel in der Kleidung. Und du hast es schon gesagt, also T'Pring trug ja eben also das vulkanische Hochzeitskleid war ja tatsächlich auch ein Designerstück. Da frage ich mich ehrlich gesagt, ob sie das geliehen haben oder gekauft. Wahrscheinlich eher geliehen, vermute ich mal.
Ich denke, das könnte auch sein, dass eben so wahrscheinlich, ich schätze mal, es könnte sein, dass also die, wer ist die Kostümdesignerin? Bernadette, jetzt fällt mir ihr Name
Croft
ein. Croft, genau. Mhm. Vielleicht ja auch durch ihre Weg als Designerin, Kostümerin, vielleicht auch Kontakt zu Iris van Herpen hat. Ist ja eine.
Ja, oder zur, genau, zur avantgardistische
Designerin aus Amsterdam, die da eben auch ein Couture-Studio hat. Und bei Haute Couture gibt jedes Jahr eine Kollektion, die halt meistens auch die Kollektion, die ich finde, auch am schönsten nachvollziehbarsten sind. Ich habe jetzt in die Shownotes auch einen Link direkt zu der Seite gesetzt. Es ist Look Nummer 15 von der 2019er, glaube Herbst-Winter-Kollektion.
Genau, es war die Herbstkollektion. Ich fand die ganze Kollektion war ja sowieso, hatte so auch ein Sci-Fi-Thema. Also ja, da waren ja noch mehr Kleider dabei, die auch wahnsinnig toll waren.
Sehr Sci-Fi. Ihr ganzer Stil ist sehr so dieses organische, sehr Sci-Fi-mäßige und ich denke, da haben sie einfach gedacht, da wollen wir uns ein besonderes Kleid und leihen wir uns aus oder. Aber ich fand es schön, dass sie tatsächlich eben auch ein Stück Couture reingebracht haben, weil sie ja sonst bei der Einrichtung und den ganzen Dingen ja auch bekannte Designerstücke haben, wie zum Beispiel diese Tulip Chair und Tables, die ja in der Mess Hall stehen.
Ja.
Die ich ja auch schon erwähnt habe, diese berühmten Klassiker. Und das haben sie jetzt auch eben mit Kleidung gemacht und das finde ich gut.
Wo wir tatsächlich einen näheren Blick drauf bekommen haben. Ich kann nur wieder sagen, Instagram, Instagram, Instagram. Andrea Heldmann, die Make-up und Hair macht, hat diesen vulkanischen Kopfschmuck, den ja T'Pring trägt, nochmal ganz genau eingestellt, ein bisschen was dazu erklärt. Genauso wie eben, also wirklich so Nahaufnahmen. Das fand ich immer ganz spannend und interessant, das sich nochmal anzugucken. Und auch Bernadette Crofts hat nochmal genauer zum Kleid und zu dem ganzen Styling und so weiter sich geäußert. Und also das fand ich tatsächlich in dem Zusammenhang sehr interessant, weil du ja super viele Details hast. Und ich muss auch sagen, mir gefällt das vulkanische Outfit, das Spock hier trägt, dieses schwarze Outfit, wahnsinnig gut. Aber da muss man wirklich rangehen an das Outfit, weil dadurch, dass es schwarz ist, sieht man von weitem nur die Silhouette. Aber wenn man dann näher rangeht, dann finde ich, es hat so leichten Kimono-Style mit diesem breiten Obi-Gürtel und dann diesem, und dem Kragen und vor allen Dingen auch dem, also das hat ja so ein, also es sieht aus, als sei es geflochten. Das hat so ein Muster. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Also dafür, dass es eigentlich einfarbig ist.
Schwarz mit Texturen ist eines der edelsten Sachen, die du machen kannst. Oder generell, wenn Leute wissen wollen, wie kann ich mich anziehen, gern mit einer Farbe, muss sie schwarz sein und dabei nicht langweilig aussehen oder billig. Texturen sind ein wunderbarer Weg dafür. Das heißt, ich trage gern schwarz. Beispiel, da kann ich zum Beispiel ein schwarzes, keine Ahnung, Rock, Hose, Kleid tragen, so die irgendwie aus Wolle zum Beispiel sind. Dazu dann ein Ledergürtel dazu, vielleicht dann irgendwie Baumwolle oder Seide, Bluse, Hemd, was auch immer dazu oder ein Schal im Winter passend. Und eben dann mit verschiedenen Texturen zu spielen. Und das lässt ein Outfit immer sehr wertig und interessant aussehen und gibt Charakter. Das heißt also, wenn das Aussuchen und der Kombination von verschiedenen Texturen ist auch was Schönes, um einfach so ein Outfit so für sich noch was auszudrücken. Das ist toll.
Ganz generell, also nicht nur diese Anfangsszene, die wir jetzt hier sehen, sondern die ganze Folge, aber vor allen Dingen auch diese Anfangsszene, hat ja wahnsinnig viele Details drinne, die einfach sich auch zurückbeziehen auf, wie gesagt, so Folgen wie Amok Time. Du hast ja ganz viele Rebuilds drin, also Dinge, die nachgebaut worden sind. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Allein schon in dieser Anfangsszene, was da alles drin ist, nicht nur die Kostüme, sondern auch die, genau, der Gong und ich weiß gar nicht, wie diese
Glockendinger
und ach, alles Mögliche.
Ja.
Genau. Also wer da genauer reintauchen will, ich kann mich nur wiederholen, das ist von allen möglichen Fans eingestellt worden, vor allen Dingen, ich bin ja auf Twitter viel unterwegs, da ist es natürlich, finde ich, immer ganz schön mit Killebrands Twitter, weil da wirklich einfach die Screencaps nebeneinander stellt, die alten und die neuen, da kann man das ganz schön sehen. Und auch wirklich bis hin zu Details, also wir haben ja zum Beispiel diese eine Szene, wo Spock im Restaurant sitzt und dann ja eine Suppe isst. Wir wissen zwar nicht, welche Suppe das ist, aber ich schwöre dir, es ist bestimmt Plomek-Suppe, denn das war die Suppe, die er in Amok Time auch gegessen hat. Also ja. Es würde mich nicht wundern, weil genau
eine
so, ja, aber genau so detailverliebt sind die in Strange New Worlds. Ich würde das also wirklich, mich würde das interessieren, was da im Drehbuch stand.
Bestimmt Plomek-Suppe.
Ja, bin ich mir sicher.
Und am Ende war es da eine deutsche Kartoffelsuppe.
Natürlich. Ja, also das ist die erste Szene und was man auch, finde ich, schön sehen konnte, war schon alleine von dem ersten Blick, man kriegt ja am Anfang so ein bisschen den Planeten gezeigt, wenn man da die zwei Bilder nebeneinander liegt, also die man sieht in der Originalserie und jetzt, dann ist es so krass, wie gleich das ist, aber auch wie neu. Also es ist schon wirklich, man sieht, finde ich, in dem direkten Vergleich, genau, man sieht in dem direkten Vergleich, sieht man wirklich, dass es dem heutigen Zeitalter einfach angepasst ist. Und das ist so ein bisschen wie wenn du 2D gegen 3D legst. Also ja, irgendwie lebt es jetzt heute mehr. Ja.
Ja, eben, das ist also genau. Und das fand ich sehr schön.
Genau, also das war die erste Szene und was natürlich daran auch interessant ist gleich ist, wir wissen ja mittlerweile durch Spock und dadurch, dass wir auch schon so viel Star Trek gesehen haben, das wurde ja dann immer wieder thematisiert, aber vor allen Dingen durch Spock wissen wir ja, ja, Vulkanier haben Gefühle und nur weil sie halt nach außen keine Gefühle zeigen, heißt das lange nicht, dass keine Gefühle da sind. Und gerade in dieser Folge, finde ich, wird es nochmal sehr deutlich gemacht. Und allein die Tatsache, dass Spock am Anfang träumt, ich schwöre dir, hätte ich das vor, ich weiß nicht, 20 Jahren gesehen, hätte ich da gesessen und hätte gedacht, oh mein Gott, Vulkan, ja, träumen. Heute denke ich mir, ja klar, träumen sie, sie haben ja auch Gefühle. Aber immer so, es war ja immer so dieses Stoische nach außen hin und wir zeigen keine Gefühle und klar träumen auch Vulkan, ja, aber es ist schon, ja, es war schon irgendwie besonders, ja.
Wenn Data träumen können auch Vulkanetten träumen.
Ja, naja, wir gehen dann eben weiter von dieser, er wacht dann eben auf
Dann setzt also der Logbucheintrag ein.
Genau.
Wir erfahren also, dass die Enterprise Plus Crew nach eben der schlimmen Auseinandersetzung und den natürlich sehr viel Zerstörungen an der Enterprise, also die sozusagen nach Hause gehumpelt ist und sich jetzt Erholungszeit angesagt ist an der Sternbasis 1 und ach.
Genau, die Leute machen sich alle auf den Weg und dann sehen wir jetzt Stück für Stück eben, wer alles wie was vorhat und wohin geht. Und wir sehen aber auch, dass T'Pring an Bord kommt, also die Verlobte von Spock, die wir schon mal in der ersten Folge kennengelernt haben. Und was ich hier so schön fand, wenn wir jetzt gerade mal bei Spock bleiben, bevor wir uns den anderen Crewmitgliedern ein bisschen widmen, sie kommt ja dann in Spocks Quartier rein. Ich sage dir, das war eine der passiv-aggressivsten Unterhaltungen, die ich je in meinem Leben gehört hatte. Und sowas von staubtrocken. Und das, fand ich, hat es einfach witzig gemacht. Denn T'Pring ist ja wirklich enorm kritisch und irgendwie, also es ist ganz großartig.
Allem halt auch, geht ja auch so ein bisschen im Subtext, geht ja auch darum, wie verschiedene Föderationsspezies verschiedene, sagen wir mal so, Wesen haben, wie sie sich verhalten, die so ihre Idiosynkratien für also jeweils, Vulkanetten sind ja sehr logisch und reduziert und direkt gleichzeitig, also eine sehr Low-Context-Kultur teilweise. Weise. Also wenn es darum geht, einfach mal zu sagen, was Ambach ist und die Tellurites, die zwar nur indirekt vorkommen, das sind ja die, die im Gegensatz zu Vulkaniern, die ja zwar direkt sind, aber sehr präzise und ja, vielleicht nicht unbedingt freundlich, aber halt jetzt nicht auch nicht aufbrausend, sind ja die Tellurites eher aufbrausend, beleidigend und in your face. Und ja, Menschen sind irgendwie dazwischen und ja, und wir sehen halt, wir können halt auch eben diese Paardiskussion, also nicht nur als so, ja, die blaffen sich doof an, sondern die versuchen halt irgendwie zu Rande zu kommen in dieser Beziehung, die sie jetzt nun mal haben. Also beide sagen, ja, wir haben zwar unsere Verpflichtungen, die jetzt beruflich sind, aber wie sehen wir jetzt unsere Beziehung und wie verhalten wir uns dazu und wie priorisieren wir diese Beziehung zueinander?
Deswegen kommt T'Pring ja auch überhaupt erst überhaupt auf die Raumstation, weil sie gesagt haben, sie brauchen einfach mal ein bisschen Qualitätszeit zusammen. Und ja, nicht das ist nur, eigentlich.
Sie war ja in der Gegend, weil sie ja auch dienstlich, also quasi, die gehört jetzt zu so einer Gruppe, ich habe jetzt nicht den Namen genannt.
El-Keshtank-Thiel-Service.
Genau.
Also so eine Art Polizei, sage ich immer grob.
Ja, die quasi so fortgelaufene, logiklose Vulkanier.
Von der Logik abgefallene Vulkanier, genau. Holen sie in den Schoß der Familie zurück.
Ja. Vulcanet and Reclamation Service, die also die Relogicification von Vulkanetten, um sie halt wieder zur Raison zu bringen. Und das ist halt ihr Job, diese Leute also quasi in diese Rehabilitation zu bringen. Und sie aber sagt, ich bin zwar hier mit meiner Kollegin, aber ich nehme mir jetzt die Zeit und lasse meine Kollegin machen, aber bin trotzdem einfach anwesend.
Ja, also ich glaube, das Treffen war tatsächlich ursprünglich vereinbart, damit die einfach beide Zeit miteinander verbringen, weil das ja ein Problem ist, weil er ist ja jetzt eben nicht mehr auf Vulkan, sondern eben mit seinem Schiffchen da die ganze Zeit unterwegs. Das war ja auch was, wo sie so ein bisschen nicht so glücklich drüber war. Das haben wir in der ersten Folge gesehen, wo sie ja gesagt hat, okay. Was ich sehr schön fand, weil ich gesagt habe, das ist so ein schöner passiv-aggressiver Dialog. Ich fand das so niedlich, als er diese Windlichter, die mir übrigens super gut gefallen haben, Windlichter, als er die so verschiebt, noch bevor sie reinkommt, und dann kommt sie rein und sieht dieses Quartier und sagt, ich verstehe gar nicht, wie ein Vulkanier in so einem Quartier hier leben
und
kann. Das ist richtig, und schiebt die erstmal wieder zurück. Und ich dachte so, das war so ein wunderschönes Detail einfach in dieser Geste. Und dann sagt sie, ich verstehe gar nicht, wie Vulkanier hier leben können. Das ist so menschlich. Und dann sagt er, ja, das ist kein Gästequartier, das ist tatsächlich mein Quartier. Und das Schönste war, ich bin am Umdekorieren. Und ich dachte so, und sie weiß ganz genau, er hat das nur gesagt, weil es ihm unangenehm ist und er ihr eigentlich sagen möchte, ja, und sie weiß ganz genau, dass das eigentlich gelogen ist, wobei er sagt, ja, wir können nicht lügen, also dass das eigentlich eine Ausrede ist. Und sie geht dann aber darauf ein und sagt, dann werde ich meine Meinung zu dem Stil deines Quartiers erst dann äußern, wenn du fertig bist mit deiner Umdekoration. Und ich dachte also so, das meinte ich mit passiv-aggressiv, weil sie dieses, und ich finde das so wunderbar, also ja, Vulkanier können nicht lügen, aber sie können schon drumherum reden. Ja, das war ganz wunderbar. Es hat also genau diese Details mit, schiebt das eine hier hin und dahin. Das fand ich sehr, sehr schön. Und was mir auch super gut gefallen hat, die haben sich ja mit diesen, ich sage mal, traditionellen Begrüßungsformel ja auch begrüßt dann. Dieses parted from me and never parted. Richtig, genau.
In Unlock Time kommt die eben auch.
Genau. Und das fand ich auch ein sehr schönes Detail, das wir hier hatten. Und ich finde aber auch diesen Spruch so schön. Also der eine sagt halt, parted from me and never parted, never and always touching and touched, we meet at the appointed place. Und ich so, wow, also irgendwie, wenn die das so sagen, die haben schon auch eine schöne Chemie, finde ich, die beiden zusammen, also die Schauspieler. Das hat alles irgendwie, war alles sehr, sehr stimmig. Naja, aber dann haben wir das Problem, sie sagt, ich habe mir jetzt hier extra Zeit genommen, deswegen habe ich ja meine Kollegin auch mitgenommen, dass sie den Hauptteil der Arbeit machen kann und wir einfach auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und er sagt, ja, ich habe aber noch Verpflichtungen. Und also ja, da ist sie schon ein bisschen enttäuscht, aber er versucht sich zumindest den Abend für sie dann freizunehmen. Mal gucken, wie das dann weitergeht. Das klappt ja dann nicht so wirklich richtig. Der nächste Schnitt, den wir dann haben, ist eben in diesen diplomatischen Verhandlungen oder zumindest in dem Gespräch, denn es gibt die Rongovians, ich weiß gar nicht, Rongovianer oder wie man sie auf Deutsch auch immer benennen würde. Und da wird eben diskutiert, dass die Föderation mit ihnen ja in diplomatische Beziehung treten möchten und dass die eben mit verschiedenen Alien-Spezies in Verhandlung stehen, also die mit den Klingonen und mit den Romulanern und so weiter, mit den Tellariten. Die Föderation möchte aber auch mit ihnen ja ein Abkommen, einen Vertrag abschließen, denn, so wie ich das mitbekommen habe, sind sie irgendwie in einer Schlüsselposition, was Sicherheit angeht, auch im Sektor oder so, habe ich das richtig verstanden? Gell? Und was hier sehr schön war in dieser Szene, die wir dann sehen, da ist nämlich April auch mit dabei, dass da Pike in dieser klassischen grünen Uniformjacke sitzt oder Jacke, in diesem Uniformhemd eigentlich. Richtig.
Jacke. Und die ist sozusagen, die haben wir ja schon an Kirk gesehen und jetzt haben wir quasi die elegante Couture-Version davon.
Richtig, genau.
Dieser grüne Stoff mit diesen grünen Lederärmeln wieder einfarbig, monochrom, aber eben Detail mit verschiedenen Texturen.
Also dieses grüne Hemd im Original, wir sehen das ja unter anderem in TOS The Enemy Within in Folge 104 und ich fand, das hatte immer sowas von Pyjama-Oberteil. Es war also immer so dezent hässlich, wobei ich ja dieses mit dem Wickeln, mit diesem Gürtel eigentlich immer ein ganz schönes Detail fand und hier ist es wirklich, du sagst es, die Couture-Variante vor allen Dingen auch mit diesem Leder, mit diesem Leder an den Ärmeln, das macht es irgendwie alles sehr viel edler, wenn du schon dieses hässliche Grün tragen musst, ey.
Ja, es geht ja. Also ich finde, es steht ihm. Also
ja.
Vor allem, weil er hat ja eben diese hellen, / grauen Haare und seine grauen Haare und dieses Grün sehen gut zusammen aus.
Ja, und und dann ist es so, dass sie tatsächlich direkt in Verhandlungen gehen mit den Rongovians und sie erwarten eigentlich, weil die Rongovians auf die Tellariten so aggressiv reagiert haben, dass sie jetzt auch so aggressiv mit der Föderation ins Gespräch gehen wird und das aber passiert nicht, sondern sie kommen da rein und übrigens auch unangekündigt, Überraschung, ja, also und sagen, wir verhandeln jetzt gleich und Pike ist da wirklich sehr charmant und sagt, ach, hätte ich gewusst, dass ihr kommt, hätte ich was auf den Grill geschmissen, ja, also so ein bisschen. Und die reagieren genauso positiv dann zurück und sagen, ach ja Mensch, schön, sie kennenzulernen, bla bla bla. Und reden dann auch nochmal kurz mit Spock, so von wegen, wie ist es denn in der Föderation, wenn es so viele Stimmen gibt, wer ist denn die Stimme, die dann am Ende entscheidet? Und dann wird ja nochmal betont, ja, es gibt niemand, der lauter oder stärker ist, sondern wir entscheiden gemeinsam. Wir reden miteinander und dann stimmen wir ab. Das also nochmal ganz, ganz klassisch eben, wie Demokratie funktioniert, auch innerhalb der Föderation oder von Starfleet. Und dann gehen sie direkt ins Gespräch und alle ganz überrascht, oh, sie sind ja gar nicht so miesepetrig, wie wir das erwartet haben, ja. Spock wiederum macht sich dann nach dem Gespräch zurück in die Kabine. Da war er ja mit T'Pring verabredet, die Essen vorbereitet hat. Also er sagt dann, es tut ihm leid, das Gespräch ist noch nicht vorbei. Er geht dann kurz in die Kabine, um T'Pring Bescheid zu geben. Und das Gespräch mit den Rogovien, weil das ja so spontan stattgefunden hat und die gleich in die Verhandlungsgespräche gehen wollten, muss er da halt jetzt wieder zurück. Kann also mit ihr nicht essen. Und sie ist schon enorm enttäuscht und er sagt noch zu ihr, du bist enttäuscht. Und sie so, ich bin realistisch. Also wie gesagt, leicht passiv-aggressiv.
Was auch interessant ist, dass sie hat das Essen gemacht, nicht weil sie eine Frau ist, sondern das wissen wir, denke ich, spätestens seit Enterprise, dass wenn du zu Besuch bist bei Vulkaniern, dass die Gäste das Essen vorbereiten und sie ist damit Gästin bei Spock, also hat sie das Essen gemacht.
Und was ich super spannend fand, war tatsächlich, das ist für die einen spannender, für die anderen nicht, ich fand es tatsächlich sehr interessant, es gab eine sehr lange Diskussion auf Twitter, die ich mir dann tatsächlich auch angeguckt habe, wo ganz viele Leute sich geäußert haben, was wir da eigentlich sehen. Es ist halt ein Berg mit irgendwas, keine Ahnung, irgendein Getreide oder Reis oder so und man sieht halt grob Gemüse und Reis oder so, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, und da war irgendwie so ein aufgetürmt und
so zum Dreieck hochgetürmt. Ich kannte das nicht, aber das ist offensichtlich inspiriert von einem Gericht, Nasi Tumpeng, wo das auch so ist, dass die eben so im Dreieck, dass es im Dreieck so hoch drapiert wird. Und dann wurde tatsächlich ganz genau analysiert. Also ich kann euch aufklären, wir sehen Reis beziehungsweise Getreide oder Couscous, das kann man nicht genau erkennen, aber irgendeine Hülsenfrucht. Dann Granatapfelsamen, Brokkoli, Okra, Lotuswurzel, Karotten, lila Blumenkohl, beziehungsweise könnten auch vielleicht Süßkartoffelstücke mit drin sein, das war nicht ganz so klar. Und wahrscheinlich auch noch Enoch-Pilze. Oh. Und ich dachte so, wow, da hat aber einer wirklich ganz genau hingeguckt. Und dann gab es eine lange Diskussion auch von wegen vegan und vegetarisch. Das ist ja auch was wir mit Vulkaniern haben. Also soweit ich weiß, essen ja Vulkanier in der Regel eigentlich vegetarisch oder vegan. Aber was ich hier noch ganz spannend fand, war, dass für diese ganze Geschichte, wie das drapiert war und wie das Essen aussieht, aussah und so weiter, wohl Janice Poon verantwortlich war. Und Janice Poon ist bekannt im Business als Food-Stylistin. Die arbeitet also für Filme und für Serien, um eben ganz explizit Essen, das vor die Kamera soll, entsprechend zu stylen. Ja. Und sie hat vor allen Dingen, da ist sie, glaube ich, mit am bekanntesten geworden, in der Serie Hannibal Geschichten gemacht. Ja, das ist natürlich nicht so schön, aber da hat sie wohl, da hatte sie ihren, ich sag jetzt mal, Durchbruch.
Ich fand das jetzt, das war jetzt sehr schön.
Genau, und das fand ich auch ganz interessant, dass sie da eben für diejenige war, die dafür verantwortlich gezeichnet hat, genau.
Aber es war sehr war generell halt diese Folge sehr prächtig und schön. Ja, so gezeigt worden ist ja hier Föderation und Zukunft. Es geht auch Pracht und Schönheit ohne Unterdrückung.
Mhm. Also das war so ein bisschen Spock und T'Pring, zumindest der erste Anfang mit den beiden. Und von da hüpfen wir zum Rest der Crew. Was sehen wir denn? Wir sehen Benga, der einen Hut, einen klassischen Anglerhut trägt, so mit so Fliegenködern und was nicht alles am Hut direkt dran gesteckt, den die anderen Kollegen wohl ziemlich hässlich finden und ihn ein bisschen veräppeln. Aber das macht ihm gar nichts aus. Er nimmt ihn trotzdem, sitzt den trotzdem auf. Ja. Und Ortegas und Scheppel holen ihn dann ab. Und Ortegas ist wohl so, sozusagen, so wie ich es mitbekommen habe, also Chapel trifft ihren Freund und Ortegas halt ist ihr Wingwoman.
Oder eher gesagt, sie trifft also den Boy dieses Hafens.
Richtig, das fand ich nämlich so, so schön. Dass ich finde, sie haben mit Chapel dieses Klischee von ein Seemann hat in jedem Hafen eine Braut, haben sie hier einmal komplett auf den Kopf gestellt mit Chapel. Ich finde schon, dass sie so ein bisschen dieses Klischee erfüllt hat, denn sie hat ja viele, also offensichtlich hat sie einige Beziehungen eben, die also nicht ernsthaft in die Tiefe gehen, sondern hauptsächlich eben für Unterhaltung und Sex da sind. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja.
Und in diesem Fall eben auch. Und sie will ja eben keine enge, tiefe Beziehung eingehen, wo man so viel investieren muss und auch Gefühle investieren muss, sondern ihr geht es eben um den Spaß. Und hier hat sie auch einen jungen Mann, den sie eben trifft. Und Ortegas ist da, so wie ich es mitbekommen habe, auch immer so ein bisschen so die Unterstützerin im Hintergrund, die dann auch gerne mal aus Notsituationen heraushilft, wenn es denn zu eng werden sollte. Und ja, da haben wir halt das Klischee vom Seemann und seinen Bräuten in jedem Hafen auf den Kopf gestellt. Ja. Und Chapel übrigens auch, ich weiß nicht, welche Art von Sexualität sie sich zuschreibt, aber sie hat zumindest Männer und Frauen, mit denen
also
sie ausgeht.
Mindestens bisexuell.
Genau,
also.
Genau. Ich denke auch, oder pansexuell oder was auch immer, wir wissen es nicht, ja.
Eben pan oder bi, also mindestens.
Genau, aber das ist auch eben, da wird kein Thema draus gemacht, sondern das ist einfach so. Und das finde ich auch, das finde ich nett, einfach so, dass es einfach so erwähnt wird, genau.
Ja, und es halt eben auch sozusagen für die Fans auch klar ist, so, ja.
Wärmt ruhig von mir.
Ja, oder auch eben dieses Ja in der Zukunft in Star Trek, everyone is bi.
Genau.
Außer sie sind homosexuell. Und das fand ich dann sehr schön, dass das jetzt da kam.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, wo wir auch später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ist die Ehrlichkeit, mit der Chapel in diese ganze Geschichte reingeht. Sie sagt ja auch selber, man kann eigentlich nur so leben und das auch so führen, diesen Lifestyle, wenn man ehrlich zu sich selber ist, aber eben auch ehrlich zu den Partnern. Und das fand ich sehr erfrischend, weil oft haben wir das ja nicht. Und hier spielt es ja auch noch eine Rolle tatsächlich, wenn sie später dann mit Spock auch spricht, was ja dann auch eine Problematik in der Beziehung zwischen T'Pring und Spock ist, dass die irgendwie nicht ehrlich genug miteinander sind, aber Spock eben auch nicht ehrlich genug zu sich selber ist, glaube ich. Ja.
Und vor allem dieses, wenn ich schon, also dieses Hallodri-Leben leben will, dann lebe ich das bewusst, lüge Leute nicht an, um irgendwie diese Beziehung zu erhalten oder warum auch immer, sondern bin ehrlich und sage, ich suche halt andere Leute, die wie ich halt eher was Lockeres, die sonst keine Energie, vor allem ehrlich zu sich selbst, dass es nicht darum geht, oh, ich bin so cool, ich brauche niemanden, sondern dass tatsächlich einfach, was meistens drunter liegt, nicht die Energie vorhanden ist und daher halt auch nicht die Fähigkeit vorhanden ist, so eine tiefere Beziehung sozusagen auch anständig zu führen, in der halt der Mensch sagt, ich habe halt nicht die Kapazitäten dazu, deswegen möchte ich das niemandem falsch versprechen und anlügen, sondern von Anfang an sagen, ja, wir können gerne miteinander Spaß haben, aber ich kann halt nicht mehr bieten, aber das ist nicht gegen dich Und auch schon allein diese ganze Primat von, also das ist wieder so akademisch gesagt, diese ganze normatives, auch, klingt auch, wie kann man sagen, so diese.
Kommt
diese,
noch, was du jetzt sagen willst. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Diese sozusagen romantische Zweierbeziehung, die sehr so im Mittelpunkt vom Denken teilweise heutzutage noch steckt, so dieses, man trifft einen anderen Menschen, dann wird es irgendwie so die, über diese Beziehungs-Escalator, sagt man ja auf Englisch, Relationship-Escalator, also quasi so dieses Treffen, Daten, Sex haben, weiter daten, verloben, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, Bäume pflanzen, tralala. Dass eben ganz klar ist, dass das zwar ein Modell ist, nach dem Leute leben können, aber es ist noch länger nicht alle Modelle und dass alle Modelle, also mehr Modelle normaler, also im Sinne von so mitgedacht werden als nur ein Modell. Und sie zeigt das halt damit, also dass es für sie halt so eine Selbstverständlichkeit ist und wie sie halt auch mit Ortegas am Ende darüber simuliert.
Ja, und was ich aber auch sehr schön finde, sie erklärt ja auch tatsächlich, warum sie keine Beziehung möchte. Sie sagt, wenn man in einer Beziehung ist, dann muss man gegenseitig Opfer bringen und Kompromisse eingehen und das möchte ich nicht. Und es ist ja völlig legitim. Ja, genau. Genau. Ja, wir wissen also jetzt, was Ortegas macht, wir wissen, was Chapel macht, wir wissen, was ein Benga macht. Jetzt kommt natürlich noch Number One und Leanne. Und die beiden, die sind wohl ganz besonders, denn Freizeit ist für sie wohl eher eine Qual als ein Spaß.
Doch nicht ganz eine Qual, aber
zumindest sind sie nicht die Typen, die sich erholen, zumindest nicht auf traditionelle Art und Weise, sondern sie bleiben lieber auf dem Schiff und vertreiben sich da ihre Zeit. Also Number One hat gesagt, ich hatte mich drauf gefreut. Was hat sie gesagt, die Akten, also irgendwelche Akten durchzulesen irgendwie so?
Genau.
Und Leanne, genau, und Leanne meint ja auch, oh, leere Gänge, nur du und der Warpkern. Es ist wie Weihnachten.
Das fand ich so schön. Wir gehen so diese The Soft Thrumming of the Warp Corn. Da kommt natürlich der kleine Bäumler dann auch so. Ich teile das ja. Also ich denke, wäre ich da, würde ich auch denken, ich würde gerne einfach ein bisschen Zeit auf dem Schiff verbringen, wenn weniger los ist. Ich wäre, glaube ich, teilweise ähnlich und einfach nur dieses Schiff als ein Ort, wo ich vielleicht noch ein paar liegen gebliebene Sachen machen kann und mich so. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was Workplace-Porn ist, weil wenn du beruflich eine Stelle hast, wo arbeitest, dich einbringst und du quasi halt auch Zeiten hast, die ruhig sind, die aber nicht mit Einkommenseinbußen zusammenkommen oder Verlust von Jobbedrohung sind, sondern dass diese ruhigen Zeiten einfach mit dabei sind. Also wie ich zum Beispiel mal im öffentlichen Dienst noch war, da gab es Zeiten im Sommer, wo eben viel war und dann konnte man das ganze Jahr schon, wo man wusste, das sind ja Sachen, die nicht dringend sind, aber irgendwann bearbeitet sind und dann eben in der Sommerzeit, wo eben wirklich mal 2-3 Monate nichts los war oder 2 Monate ungefähr wirklich nichts los war und dann diese Sachen gemacht werden konnten oder längere Zeit mit KollegInnen zu sprechen und Dinge zu tun und was auch immer. Und das ist ja auch was Utopisches, weil das heutzutage nicht immer so mehr so sichtbar ist. Und dieses, ja, ich mag meinen Job, mein Job ist mir wichtig, aber ich bin jetzt nicht so sklavisch daran gekettet, sondern ich sehe, das ist ein Teil meiner Sinnstiftung, also auch den eigenen Pflichten, die ja auch so eines dieser Leitmotive in dieser Folge sind. Und die beiden gehen halt in ihren Pflichten auf und finden es schön, einfach mal verweilen zu können an diesem Dienstort, wo eben nicht alles immer durcheinander geht und ständig schneller Entscheidungen getroffen werden müssen.
Die meiste Crew sieht es aber eben anders. Die denken sich halt, wir fliegen hier schon die ganze Zeit eingesperrt eigentlich in einem Raumschiff umher und wir sind heilfroh, wenn wir einfach mal rauskommen und mal was anderes sehen als immer nur das Schiff. Also das sind halt 2 Perspektiven, die uns hier gezeigt werden. Und daher kommt auch der heimliche Spitzname von Number One, den sie jetzt tatsächlich erst erfährt.
Ja, nämlich Number One und Beide.
Ja, also vor allen Dingen, aber Number One hat ihn, glaube ich, nur alleine und aber gemeint ist es schon, also beide sind so ja die gleiche Art und Weise. Ich meine, die sind nicht umsonst beste Freunde. Where fun goes to die, wo die Freude stirbt.
genau, vor ja. Freude zu sterben
hingeht, genau.
Halt Spaß, wo der Spaß begraben wird.
Ja, genau. Also Number One ist da auch nicht ganz so glücklich, dass sie so, wieso bin ich kein, also why I'm not fun? Und so, ich verstehe gar nicht, was die haben. Du bist doch, also you are fun. Also ich liebe das, diesen Dialog, genau, mit den beiden.
Vor allem wissen wir halt auch, also wenn wir jetzt noch an die dritte Folge Ghost of Illyria denken, wo jetzt rauskommt, dass sie eben Illyrian ist und nicht sehr normativ, irgendwie auch überhaupt nicht normativ ist unten drunter und uns dann an Q&A, diesen Short Track erinnert, ja, wo es ihr halt sehr wichtig ist, eine große Korrektheit an den Tag zu legen und eben auch so dieses Hijinks im Sinne von, ja, dieses Lied zu singen und so mal ein bisschen aus sich rauszukommen. Auf Englisch sagt eins so schön, to let your hair down. Ja.
Also Q&A übrigens hier auch ein schön, dass du es erwähnst, da haben wir ja nicht nur Number One, sondern vor allen Dingen auch Spock, der ja auch noch auf einer, ich sag jetzt mal, etwas früheren Entwicklungsstufe ist, was sein ganzes Umgehen mit der menschlichen Seite in ihm zu tun hat, genau. Naja, die beiden entdecken dann aber tatsächlich, also sie sind dann in diesem Gang unterwegs und plötzlich geht ein Alarm los an der irgendwas, Manipulation an der Luftschleuse, was auch immer, und du denkst, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und dann stolpern sie, mehr oder minder, über zwei Crewmen, zwei Ensigns, die versuchen, in vollem Anzug versuchen, die Luftschleuse aufzumachen, und man denkt sich schon, warum? Und dann stellt sich heraus, sie verhören sie dann, und das ist auch so eine schöne Szene, sie stehen vor der Tür, bevor sie dann da reingehen und eben Ensign Christina und Ensign Seal verhören, und dann ruft Laan, Bad Cop, und ihr so, und dann, und Number One so, verdammt, und ihr so, ja, wärst du mal schneller gewesen. Also offensichtlich werden dann die Rollen verteilt, Bad Cop und Good Cop, also jemand, der versucht, auf positive, freundliche Weise das Geheimnis rauszukriegen, und jemand, der das eben versucht, durch böse, bedrohliche Weise, wie Laan dann, ja. Und dann verhören sie eben die beiden Ensigns, und es stellt sich heraus, dass das wohl eines der Felder im Enterprise-Bingo war, von dem wir ja schon in der Folge mit Uhura gehört haben, Folge 2, ja. Die ja, dadurch, dass sie in ihrer Paradeuniform erschienen ist beim Essen mit Pike, der ein Feld abgehakt hat jetzt. Und dann entdecken sie eben, es gibt sowas wie Enterprise Bingo, und es wird wohl offensichtlich von den Ensigns oder noch niedrigen, also rangniedrigeren,
also die
Lower Deck Leute, genau, gespielt.
Also Leute wie eben Yeoman, wie ist auch Yeoman?
Ich weiß es nicht, was das ist.
Ich gucke gerade mal live nach.
Tu das mal.
Freibauer, Freisasse, Yeoman of the Guard, königlicher Leibgardist. Also das ist so ein, das Mittelalter, ein Freibauer, der quasi jemand, der irgendwie im Dienst war, aber halt eben auch das eigene Feld.
Also aber vom Rang sind die ja noch unter den Ensigns.
Ja, also da Freisasse ist irgendwie auch noch ein Wort. Also diesen Militärrang gibt es auf Deutsch, also ist hier auf Lingui auf jeden Fall nicht.
Ich glaube, das ist das, was bei uns als gemeiner Soldat läuft.
Ja.
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 Also, aber soweit ich weiß, Yeoman sind, glaube ich, die niedrigste Stufe. Dann kommt Ensign und dann den Rest kennen wir ja.
Es gibt ja auch Crewman. Also es gibt ja auch sowas wie Crewman Daniels. Oder.
Ich dachte aber, Crewman und Yeoman wäre identisch vom Rang.
Das wusste ich nicht, aber ich weiß, es gibt halt noch die, ich weiß nicht, ob Yeoman, also da in Starfleet jetzt enlistet oder halt, ich glaube, die gehören zu den Enlisted-Leuten, sowas wie halt Chief O'Brien ist. Chief O'Brien ist ja kein Offizier mit Offizierspatent.
Also klärt uns auf, wenn ihr euch da genauer auskennt, wobei also Star Trek ist da Junior oft auch ja sehr inkonsistent, was die Erklärung angeht. Ja,
also,
ja, die, ja.
Also ich würde sagen, Junior-OffizierInnen und Crew-Leute, die eben nicht ein Offizierspatent haben. Das sind die Leute, die eben Enterprise-Bingo spielen.
Ja, jetzt bekommen die beiden also raus, es gibt sowas wie Enterprise-Bingo, und was ist überhaupt Enterprise-Bingo? Und dann finden sie auch diese ganzen Kästchen, und da gibt es dann verschiedene Dinge, die...
Mutproben quasi.
Genau, richtig. Und da haben wir auch einiges an Easter Eggs drin. Also zum Beispiel gibt es eine Bingo-Kachel, die vulkanische Beuteltier-Challenge, und ich dachte so, was? Und dann, das kam irgendwie schon mal in Voyager vor, in Lifeline 624, wo irgendwie der Doktor erzählt hat, dass er mal reingelegt wurde mit der vulkanischen Beuteltier-Challenge. Ich frage mich bis heute, was die vulkanische Beuteltier-Challenge ist, aber offensichtlich ist es irgendwas, und es gibt eine Enterprise-Bingo-Kachel dafür. Das ist also auch sehr schön. Und was wir hier übrigens auch das erste Mal wiedersehen seit dem Finale von Voyager, Endgame, ist eine Bolianerin, beziehungsweise die Spezies, ja, Bolianer, nämlich Ensign Cyr, die ja Bolianerin ist. Das sind diese blauen Aliens.
Genau. Genau, mit ohne Haare, blau. Crewman Shell auf Voyager war so einer, und dann war noch der Friseur Mott,
mhm,
auf der
genau, Enterprise. Richtig. Genau, genau. Also das war auch schön, da mal wieder eine Alien-Spezies zu Gesicht zu bekommen, die wir so oft nicht gesehen haben. Und naja, dann fangen die beiden eben an, Enterprise-Bingo zu spielen, aber vorher noch ein kleines Detail, das fand ich auch sehr nett, als sie dann die Crewmen oder die Ensigns bestrafen. Sie sagen, okay Leute, also ihr habt hier versucht, die Luftschleuse ohne Autorisation zu öffnen, so, das geht so nicht. Ihr bekommt jetzt also 2 Tage sozusagen Hausarrest. Ja, also sie dürfen halt nicht Shore-Leave machen. Und dann sagt er,
die müssen zu Chief.
Ja, Chief, genau. Ihr bekommt Hausarrest und, also ihr müsst auf dem Schiff bleiben und ihr müsst zu Chief Kyle. Und dann hörst du nur, wie beide sagen, nein, Chief Kyle ist so fies. Und alle so, was? Also das ist so auch so schön, so dieses Detail, weil man als Zuschauer ja von Chief Kyle, wenn man einen Eindruck von ihm hatte, dann doch immer der, dass er relativ kompetent und entspannt war. Und jetzt kommen diese Ensign, die sagen, nein, der ist in Wirklichkeit total fies. Da denkt man sich auch, Moment mal, was haben wir hier verpasst?
Ja, und vor allem, es war halt sowas wie Micro-Scrubbing the Transport.
Oh Gott, ja. Halt das so, hatte so ein bisschen was wie, richtig wie in den Militärfilmen, wenn du mit der Zahnbürste irgendwie das Klo sauber machen musst.
Deck
oder so.
Sauber machen.
Ja,
musst.
Ja, ja, genau.
Das war genau dieses, das war genau, jetzt wirst du ja mit der ja, Zukunftszahnbürste dann den Transport genau. reinigen.
Ja. La'an und Number One kommen dann, wie gesagt, auf die Idee, Enterprise Bingo zu spielen, so nach dem Motto, wir können auch Spaß haben und wir können auch spaßig sein und wir können so vielleicht auch der Crew einfach ein bisschen näher kommen und ja. dann spielen sie das eben durch und auch hier natürlich die ein oder andere Challenge, also zum Beispiel die mit dem Kaugummi und dem Beam fand ich auch irgendwie, also das war schon witzig.
Also, Kaugummi ja. den Geschmack wieder bekommt, wenn man kurz in den Transporter
genau.
Puffer gebeamt wird und wieder rausgebeamt, weil die Rematerialisierung dann quasi den Geschmack wieder
neu macht, genau, ja. Oder auch dieses Duell, das ja so ein bisschen angelegt war an so diese alten Western-Filme, wo ja. sie auf der niedrigsten Stufe sich stunnen und ja. dann sagt, aua, das hat jetzt aber wehgetan.
Das tut aber weh.
Ja, ja. Oder auch im Turbolift, als dann beide gleichzeitig ein Ziel sagen und dann gucken, wer schneller war und also was der Computer annimmt. Das war eigentlich alles, es war echt schon witzig, sich das anzugucken. Und was aber auch hier sehr schön war, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, immer wenn sie ein Bingo hatten und so ein Feld quasi abgehakt haben, genau, dann hattest du genau so eine Tonkombination. Und das war die Tonkombination von der alten TOS-Melodie.
Ja.
So Details finde ich halt wirklich ganz, ganz großartig. Das Enterprise-Bingo endet dann am Ende mit einer letzten wunderschönen Geschichte, nämlich der Unterschrift auf The Scourge. Und da habe ich eine Frage an dich. The Scourge ist das älteste, bisher nicht ausgetauschte Teil der Enterprise, des Schiffes. Und
ja, also
dort
ein Schmor, also so eine Anschmorung.
Ja, da habe ich nämlich eine Frage, weil ich hatte nämlich auch extra nochmal im Wörterbuch nachgeschaut und es wurde genau, also Schmoren etc., damit wurde das auch übersetzt. Kann das sein, ich habe The Scourge mal gehört im Zusammenhang mit einer Fackel?
Das ist Torch.
Ach, das ist Torch, dann habe ich es verwechselt.
Aber
okay.
Scourge oder Scourge Mark normalerweise ist halt eine Versengung irgendwo.
Okay,
mal,
ja.
angesenkt worden ist, dass es wahrscheinlich eine Platte ist, die halt so eine, sehen wir ja auch, die so ein bisschen angesenkt ist, verbrannt.
Die wahrscheinlich auch immer wieder zurückgeholt wurde, weil es gibt ja auch Bilder von der Enterprise, wo genau an der Sektion, wo diese Platte sitzt, ja alles rausgesprengt wurde. Ich vermute, die haben die dann immer wieder eingesammelt, nachdem Teile wieder
oder
eingesammelt
halt
worden sind. Ja.
Dieses Ding halt quasi das Unersetzte, das quasi noch so das Stück, was nicht ersetzt wird von diesem Schiff.
Und die letzte Aufgabe beim Enterprise-Bingo ist es, da eben dann auf das Schiff rauszumarschieren und dort dann zu unterschreiben. Und es hat natürlich so ein bisschen was so von so, ich weiß nicht, von so Teenage-Highschool-Szenen, also dieses Ich war hier, so weißt du, so dieses klassische,
genau.
Ja, 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 also es ist schon, ja, es ist eine schöne Szene, da werden wir vielleicht am Ende nochmal kurz drüber reden, aber das ist so der letzte Schritt im Enterprise-Bingo. Und ja, Also diese ganze Enterprise-Bingo-Geschichte, ich finde es einfach nur toll. Es macht Spaß, es ist leichtherzig. Es sind ein paar sehr schöne Ideen auch. Ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, diese Geschichte mit dem Kaugummi regenerieren. Das sind bestimmt so Fragen im Writers Room, wo die Leute da gesessen haben und gesagt haben, weißt du was, ich frage mich schon seit Jahren, ob, wenn man sich dann wieder regeneriert, der Kaugummi nochmal neu schmeckt.
Ja, genau.
Und genau das haben sie da reingepackt. Wir wollten immer schon wissen, was passiert mit, ja. Und jetzt, jetzt wissen wir es, genau.
Das beantwortet uns Enterprise Bingo, ja.
Das ist genauso wie, das ist jetzt nochmal ein ganz kurzes Parenthese, aber, also ein kurzer Exkurs, aber ich hatte ja erzählt letzte Woche, dass ich mir das Jubiläum der Queen angeguckt habe und die hat einen kleinen Film gemacht mit Paddington Bear und da hat sie dann aus ihrer Handtasche ein Marmeladenbrot geholt. Und wir fragen uns seit Jahrzehnten, was hat die Queen in der Handtasche? Jetzt wissen wir es, ein Marmeladenbrot. Und genauso ist es auch, wir wissen jetzt auch endlich, wie das mit dem Beam ist. Genau. Ja, und die Storyline ist mehr oder minder abgehakt. Es geht weiter mit der Problematik zwischen Spock und T'Pring, beziehungsweise zuerst haben wir noch die Szene mit Chapel und Spock. Spock sitzt also im Restaurant und isst sein Süppchen, während Chapel feststellt, dass der Typ, mit dem sie sich trifft, doch irgendwie mehr in die Beziehung investieren möchte, als sie bereit ist zu geben. Und dann flieht sie das Ganze und sagt, ah, da hinten ist ein Kollege von mir, wie das halt so ist. Und marschiert dann, und marschiert dann eben zu Spock und unterhält sich mit ihm und gibt ihm dann tatsächlich einen Beziehungsratschlag, weil Spock ja dann eben auch sagt, ja, T'Pring ist da und ich weiß nicht und ich habe eigentlich Bedenken, weil ich vielleicht zu menschlich für sie bin und ja, also es ist ja seine große Angst, dass sie ihn verlässt, weil sie ihn zu menschlich findet, weil ja auch immer das Menschliche für ihn, sagt er ja auch später, dass, also der menschliche Teil wurde ihm immer negativ ausgelegt, also immer wenn er was anders gemacht hat, als es üblich war auf Vulkan, wurde ihm vorgeworfen, er sei zu menschlich, es sei seine menschliche Seite. Das heißt, es ist eigentlich sehr negativ.
Er hat nie dazugehört.
Genau, halt für ihn verknüpft, ja.
Und er ist halt bei Starfleet, ist er halt er selbst, halb Mensch, halb Vulkanier und eben einfach nur Spock.
Genau, das sagt er auch am Ende. Das fand ich war eine der schönsten Sätze, die wir dann hier bekommen haben. Und im Gespräch mit Chapel erwähnt er auch sein Haustier, Ichaya. Ja,
genau, sein Seelat.
Richtig, sein Seelat. Das sehen wir in der animierten Zeichentrickserie in der Folge 102 Yesteryear. Eine, finde ich, der besten Folgen aus der animierten Serie.
Ja, auf jeden Fall. Da kommt übrigens auch Guardians of Forever vor.
Genau.
Und kann ich nur empfehlen zu gucken. Wunderbar.
Ja, und Chapel gibt ihm dann eben den Rat und sagt, ja, also wenn T'Pring so wenn das ihr so wichtig ist mit den vulkanischen Traditionen und eben auch so diesem Schwerpunkt auf Logik, dann versucht doch einfach mit der Logikseite daran zu gehen und versucht eben in ihre Fußstapfen zu treten. Das ist ja genau das, was du gesagt hast, dass man versucht eben den Blickwinkel des anderen anzunehmen. Und das nimmt er dann als Ratschlag eben auch an. Dann schlägt er ja dieses das Katra-Ritual vor. Das heißt, dass beide eben den Blickwinkel des anderen einnehmen und aus den Augen des anderen sozusagen schauen. Das ist ein spezifisches Katra-Ritual. Katra-Rituale haben wir aber in Star Trek schon das eine oder andere Mal gesehen. Vor allen Dingen auch in Discovery, denn da hat ja Burnham mit Sarek ja die Katra auch geteilt, über Distanz hinweg.
Er gesagt hat halt, die Burnham von Sarek Teil seines Katras, weil er sie eben damals gerettet hat nach einem Anschlag der Logikextremisten, das Learning Center, wo sie war und da also quasi xenophobe Vulkanetten erdulden musste und da eben er sie gerade damit retten konnte und sie also seitdem also eine Zeit lang eben sein Katra mit sich trug.
Die Katra kann man ja vielleicht so grob sagen, ist sowas wie der vulkanische Geist. Also wie die Seele, so kann man es vielleicht irgendwie grob übersetzen.
Geist
und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Mindmeld und einem Katra-Austausch? Also da ist die Grenze, glaube ich, fließend.
Ja, also ich denke, der Katra-Austausch ist ja eher, dass also nicht Mindmeld ist ja eine Person geht in die andere, in den Geist der anderen Person rein, um sich da umzusehen, aber der angesehene Geist kann in den anderen Geist reingucken, während das hier ja ein Tausch ist. Also dass tatsächlich dieses Ritual dazu da ist, dass also jeweils die Personen sich wirklich diese Blickwinkel Tausch machen, anstatt also so eine Person geht in die andere rein.
das Ritual ist eigentlich so gedacht, die Katra wird einmal ausgetauscht, beide haben komplett Zugang zu den Gefühlen, den Gedanken und so weiter des anderen und dann wandern die Katra jeweils wieder zurück in den eigenen Körper. Genau. Und wir kennen so eine ähnliche Geschichte, die auch mit Katra zu tun hat, ja tatsächlich aus The Search for Spock, beziehungsweise dann eben dem Folgefilm, wo ja McCoy die Katra von Spock, ohne dass er es weiß, mit sich trägt. Denn ja, bevor Spock gestorben ist, hat er ja seinen Geist in McCoy verpflanzt, vielleicht so kann man sagen. Und daher kennen wir das auch. Und dann wird ja später dann die Katra aus McCoy wieder zurück ins Spocks Körper übertragen, ja, sodass er ja dann nicht tot ist. Also das ist ein Riesenspoiler, Leute. Nur wenn ihr den noch nicht kennt, ja, dann weiß ich nicht, unter welchem Stein ihr gelebt habt. Also dann guckt bitte ganz schnell euch den dritten Film an. Daher kennen wir das. Und in diesem Fall geht aber das Ritual schief, denn die Katras wandern nicht zurück. Das heißt, plötzlich befindet sich Spocks Geist in T'Prings Körper und T'Prings Geist in Spocks Körper. Und wir haben also einen großen Freaky Friday Moment und ich dachte so, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Manchmal gibt es so Storylines, wo du da sitzt und sagst, ich wundere mich nicht, woher die ganzen Fanfiction-Tropes kommen. Die sind alle in Star Trek schon mal irgendwann in irgendeiner Serie, in irgendeiner Folge aufgetaucht. Auch Emprek, auch das haben wir schon gehabt. Also es sind alles Tropes.
Emprek?
Männliche Schwangerschaft. In Enterprise zum Beispiel. Ja, richtig.
Also, schwangere Tipp, das sind,
ja, wir haben alle möglichen Tropes, wo alle immer sagen, so ein Mist ist ja nur Fanfiction. Nein, hatten wir alles schon in Star Trek. Also mich wundert das nicht, wo das herkommt. Und hier haben wir jetzt auch so einen typischen Körpertauschmoment. Ich habe das Stichwort Freaky Friday genannt. Wenn ihr das nicht kennt, das ist ursprünglich ein Buch von 72 und das ist verfilmt worden mehrfach. Und da geht es eben auch darum, dass eine Tochter mit der Mutter den Körper tauscht. Und das basiert eben auf Mary Rogers Buch mit dem gleichen Titel. Disney hat es, glaube ich, mittlerweile dreimal verfilmt. Und ich habe vor allen Dingen jetzt im Hinterkopf die Verfilmung von 2003 mit Jamie Lee Curtis. Die ist, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen. Es gibt aber noch frühere Verfilmungen. Wir hatten es tatsächlich auch schon mal in TOS in der Folge 324. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Turnabout Intruder.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Aber die, also ich sag dir nur mal, die Prämisse ist, ein weiblicher Crewman tauscht mit Kirk den Körper und geht also in Kirk rein und Kirk ist dann sie, weil sie es ungerecht findet, dass Frauen nicht Captain sein dürfen.
Ja, genau, und das ist ja totaler Mumm.
Genau. Und also das ist auch, diese ganze Folge ist ziemlich trashig, muss man tatsächlich so sagen. Aber da haben wir es zum Beispiel auch schon in TOS gehabt. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein neues Thema. Und hier haben wir es jetzt eben mit T'Pring und Spock. Und ganz, ganz großartig, wenn du dir die beiden anguckst, die Körpersprache, die Art und Weise, wie sie sprechen, richtig, aber auch wie sie sprechen, wie sie Dinge betonen, das ist, die haben das so, also die beiden Schauspieler, die haben das so wunderbar geschafft, die jeweils andere Charakterrolle zu spielen, alleine schon nur über Körperlichkeit, es ist also so, es war so, so toll. Hier muss ich auch sagen, dass die Schauspielerin, die T'Pring spielt, das ganz niedlich auch erzählt hat im Ready Room. Sie meinte, ja, also ich habe Probleme gehabt. Spock hebt ja immer so seine Augenbrauen. Sie meinte, die linke Augenbraue, die kann ich hochheben, aber die rechte nicht. Und Ethan Peck hebt immer die rechte Augenbraue hoch. Und das musste ich echt üben. Und ich fand das so niedlich. Und dann hat sie aber auch erzählt, deswegen, es lief wohl sehr kollegial zwischen den beiden ab, dass dann Ethan Peck auch öfter mal zu ihr gesagt hat, Mensch, ich komme auch gerne für die Szenen, in denen ich nicht bin. Ich komme ans Set, ich helfe dir. Du kannst also mit mir als Gegenüber spielen, auch wenn ich nicht vor der Kamera bin. Ich bin dein Spock-Coach. Genau. Und ich dachte so, oh mein das Gott, wie so süß. Das war sehr, echt sehr, sehr, sehr niedlich, ja. Und aber es hat sich ausgezahlt, wie man sieht.
Eben. Also die haben das beide so wunderbar gespielt und es war einfach so einfach abgenommen. Ja, es ist halt so.
Ja. Genau. Und auch die Szene, als dann Pike klingelt an der Tür und Spock dann sagt, du gehst und mach die Tür auf. Und dann T'Pring so, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und er so, die Logik befiehlt, dass die beste Vorgehensweise in dieser Situation ist, wenn es klingelt, dass du die Tür öffnest. Und T'Pring dann ganz staubtrocken sagt, das ist diese Art und Weise, wie sie reagiert. ich weiß, wie Türen funktionieren. Und ich dachte genau. So, ich liebe sie so sehr. Aber diese ganze Szene hat halt natürlich die unfreiwillige Komik, als dann Pike, also sie wollen Pike ja erst nicht erzählen, dass die Körper getauscht sind. Und dann stellen sie aber fest, verdammt, wir können es leider nicht verheimlichen, denn Pike braucht Spock für diplomatische Verhandlungen, denn die Rongovians haben jetzt, haben wir mittlerweile erfahren, möchten jetzt nicht mehr mit Pike verhandeln, sondern mit Spock, warum auch immer. Deswegen braucht also Pike Spock dringend. Das Problem ist, Spock ist ja nicht mal Spock, Spock ist ja Tapring. Und nachdem sie also dann vor diesem Dilemma stehen, sagen sie das Pike. Und Pike, ich finde, also Anson Mount spielt es auch so schön, diesen Unglauben, der steht da so kurz und lacht und denkt so, ihr veräppelt mich doch. Und in dem Moment, in dem ihm klar wird, nein, das tun sie nicht, da ist, der lacht innerlich, der lacht die aus. Und man sieht ihm das so an, dass er auch innerlich lacht. Und das, also ich finde, der spielt es auch ganz toll. Naja, und am Ende kommen sie leider nicht drum rum. Also T'Pring sagt ja dann, naja, also wir wollen doch in jeweils die Fußstapfen der anderen laufen, dann machen wir das doch jetzt auch. Ich bin du und du bist dann eben ich. Lustigerweise ist sie damit einverstanden, dass sie Spocks Aufgaben übernimmt, aber sagt zu ihm, er soll in seinem Quartier bleiben. Also sie sagt nicht, übernimm meine Aufgaben. Das will sie dann doch nicht. Ja?
Nee, sondern kümmere dich darum, dass du eine Lösung für unser Problem findest.
Ja, aber er kommt ja dann eben auf die Idee, doch in ihre Fußstapfen zu treten, nachdem er nochmal das Gespräch mit Chapel gesucht hat, die auch ein bisschen gelacht hat.
Ja, natürlich, die so, vor allem nur ihre Reaktion, weil die, boah, das muss ja toll sein, im Körper der Verlobten zu sein, wo sie so ein bisschen, und ansonsten spielt halt Gender keine Rolle.
Ja.
Körperlich spielt die keine Rolle, sondern es geht eigentlich eher um deren Blickwinkel und um deren Kompetenzen und wie die dann jeweils getauscht die jeweiligen Kompetenzen ausfüllen können. Mhm. Ich finde das fantastisch und daher ist dieser Körpertausch eben nicht cringy, sondern tatsächlich, ja, es geht um Empathie und Blickwinkelaustausch. Wundervoll.
Übrigens auch sehr schön das Gespräch zwischen Chapel und Ortegas, die ja dann so spazieren gehen und dann sehen sie von weitem ja T'Pring und dann sagt Ortegas so, ist das Spocks Freundin? Ich kann es nicht richtig erkennen, aber sie sieht irgendwie aus, als wäre sie angefressen.
Angefressen.
Aber das Problem ist, Vulkanier zeigen ja keine Emotionen, deswegen kann sie das nicht so richtig lesen. Und dann sagt dann Chapel, oh mein Gott, ich hoffe, das liegt jetzt nicht an mir. Ich habe Spock einen Beziehungsrat gegeben. Und Ortegas dann wirklich ganz entsetzt.
Ja.
Oh mein Gott, mach das niemals. Komme niemals in die Beziehung eines Vulkaniers. Du wirst geschlagen mit einer Lirpa. Ich habe Erfahrung damit, mit einer Lirpa. Und ich musste lachen.
Ich habe, das, vor allem Ortegas hat wohl auch Narben davon getragen.
Ja, und also, da frage ich mich aber ehrlich gesagt, wir haben ja gesehen, also wenn ihr fragt, was ist eine Lirpa? Eine Lirpa sind Waffen, die sehen wir in der Anfangsszene, langen Stäbe, die am Ende diese messerartigen Köpfe haben. Das sind Lirpas. Lirpas werden natürlich auf Vulkan generell benutzt, glaube ich auch, wenn man kämpft. Aber normalerweise hat man Lirpas just in diesem traditionellen Zusammenhang und Ortegas lebt noch. Ich frage mich also, wo sie diese Lirpas mal benutzt hat. Aber gut,
oder
das ist eine andere Frage.
Eine Vulkanette sie damit bedroht hat.
Ja.
Das werden wir vielleicht noch erfahren.
Ja, aber das war auch ein sehr, sehr lustiges Gespräch. Und wie gesagt, dann kommt ja nochmal das Gespräch zwischen Chapel und Spock. Da kommen sie dann eben zu dem Schluss, weißt du was, wenn T'Pring deine Aufgabe jetzt übernommen hat, dann kannst du ja jetzt eigentlich T'Prings Aufgabe übernehmen. Warum denn nicht? Dann macht er das auch.
Genau, und dann halt eben vor allem Chapel sagt, benutzt so einfach die heißgeliebte
Logik.
Vulkanische Logik und hilf ihr doch mal auch aus. Sie hilft dir doch gerade. Und dann geht's halt darum, diesen auch quasi
Bajan Tor, so heißt der Vulkan, ja.
Den halt wieder quasi in die Rehabilitation zu holen, der wohl irgendwelche Aufstände gemacht hat und irgendwie kriminell geworden ist. Und ja, die Diskussion dann mit T'Pring wird halt nicht so schön, weil er wirft ihr vor, ja, quasi nach dem Motto, du willst mich auf den Weg der Logik holen, aber du bist mit dem Sohn von Sarek verlobt.
Der ja halt menschlich ist. Ja, eben. Genau.
Wie kann es sein, dass du ja, und da muss ich
und
halt
dann bringst du auch noch einen Menschen mit, weil er hat ja Chapel auch noch mitgeschleppt.
Eben. Eben. Und da war also diese Kalkulation von, ja, wir werden jetzt nicht nur auf Hardcore-Logik zählen, ist also nach hinten gegangen und es endete darin, dass also T'Pring eigentlich Spock ihm einfach ordentlichen Kinnhaken gab und er dann umgekippt ist und am Boden lag.
Ist aber auch eine sehr quirkige Lösung, ja, sage ich nur. Er meinte, ich habe wohl eine etwas zu übertriebene menschliche Lösung gesucht. Und ich dachte so, ja, das ist sehr schön. Aber es hat funktioniert.
Ja, es hat funktioniert und hinterher hat ja auch eben auch T'Pring gesagt, ja, ich verstehe es. Bei ihm verstehe ich es sehr gut. Also das ist, hat dann eben auch hinterher also ihren Ziel, also ihre Anerkennung gewonnen.
Genau,
und
genau.
Die war einverstanden.
Ja. Spock hat den Teil von T'Prings Aufgaben erfüllt. Dummerweise läuft's für T'Pring nicht so gut. Sie ist dann also in den Verhandlungen mit den Rogovians und man sieht tatsächlich, dass das Ganze sehr vulkanisch vonstatten geht. So wie wir das aus der ersten Folge kennen, wo es dann mal ist Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und dann werden auch in so einer Diskussion, so eine typisch vulkanische Diskussion, alles sehr logisch, ruhig, sachlich, aber sehr, ja, gezielte Fragen auch der Rogovians, wie das eben ist mit der Föderation und ob die Föderation nicht vielleicht auch die Individualität der Alien-Spezies eben unterdrückt oder dass die dadurch verloren gehen kann. Und diese Problematik sieht T'Pring halt auch. Das ist ja auch eine Problematik, die sie hat. Und irgendwie kann sie da nicht so richtig drauf antworten. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht so eben sich in Spock reinversetzen kann und warum er eben bei der Föderation ist und was ihm daran so wichtig ist. Und da schreitet da ja dann Pike ein und die Rogovians denken, er möchte die Föderation verteidigen, aber er sagt dann, nein, nein, ich möchte, mein Crewman möchte ich verteidigen, also mein Crewmitglied. Und das lassen sie dann zu. Und das ist eine interessante Reaktion, denn anhand dieser Reaktion folgert ja dann Pike später auch, dass das Verhalten der Rogovians nicht ist, weil sie die jeweils andere Spezies imitieren. Das war auch mein erster Gedanke, weil bei den Vulkaniern sind sie sehr logisch, bei den Tellariten sind sie genauso wütend, bei einem sympathischen Entgegenkommen wie bei Pike sind sie genauso sympathisch, sondern dass es hier eben um absolute Empathie geht. Und das finde ich so interessant, weil das ist das Erste, was die Rogovianer sagen. In dem allerersten Treffen sagt doch der Chefdiplomat von den Rogovians,
ja,
für unsere Spezies ist absolute Empathie das Allerwichtigste. Das verstehen viele nicht. Das heißt, er hat der Föderation oder für diese diplomatische Behandlung, er hat denen schon den Schlüssel gegeben. Nur hat keiner verstanden, dass man diesen Schlüssel auch ins Schloss stecken muss. Richtig, genau. Und umdrehen muss und öffnen muss die Tür. Und Pike hat es dann eben verstanden. Also zum Ersten hat er natürlich Spock verteidigt und hat gesagt, du bist das beste Beispiel, was die Föderation oder was Starfleet und die Föderation eben ist. Sozusagen best of both worlds. Ja.
Ja.
Du bringst Opfer für die Föderation und für das, wofür wir stehen. Und dann holt er aber T'Pring auch aus der Situation raus und sagst, ich hätte sie gar nicht in die Situation jetzt hier bringen können. Es tut mir echt leid, dass ich sie hier reingeschmissen habe in diese Verhandlung, für die sie nicht richtig gerüstet waren. Und zieht sie ja dann auch raus. Ja. Und weil aber er dann für seinen Crewman eingestanden ist, lassen die Rogovians ja zu, dass es nochmal eine Zusammenfassung, ein Abschlussgespräch gibt.
Genau.
Genau, richtig. Was ja dann am Ende darin gipfelt, dass Pike ein Risiko eingeht und auf die Frage der Rogovians, was Starfleet ihnen denn bringen würde, ja, antwortet nix. Also eigentlich gibt's nur Nachteile für euch und zählt dann eben alle Nachteile auf, aber auch die Vorteile. Also aber er macht genau das, was auch Spock und T'Pring gemacht haben. Er läuft in den Schuhen der Rogovians. Also er nimmt ihre Perspektive an, diese absolute Empathie. Und hier fand ich auch noch so schön, wir sehen ja, die Rogovians sind mit so einem alten Solarraumsegelschiff gekommen.
Ja, das wir ja eben auf Deep Space Nine.
Richtig, wir kennen das aus 322 Explorers, genau, wo ja Jack und Sisko ja das Schiff nachgebaut haben.
Also beide Siskos quasi, ja.
In einer Vater-Sohn-Freizeitaktivität. Und hier sehen wir eben so ein altes Solarsegelschiff und die haben ja diese tollen Solarsegel. Es ist Tradition bei den Rogovians, dass die Partei, mit dem sie dann eben den Vertrag abschließen, dass die Flagge dieser Partei auf diesem zeremoniell wichtigen Schiff, das sie eben für Zeremonien rausholen, flaggen. Und das machen sie dann auch. Also plötzlich, nachdem dann eben Pike diese Stellungnahme für die Rogovians gemacht hat, flaggen sie die Föderationsflagge und es ist klar, okay, offensichtlich hat das geklappt, also die diplomatischen Gespräche. Und wir erfahren, wie gesagt, also absolute Empathie, gehe in die Schuhe des anderen und versuche aus ihrem Blickwinkel das zu sehen und das hat funktioniert. Ja. Ja. Das, und es war so ein schönes, es war optisch super schön, fand ich, mit diesem Segel und der Flagge und also.
Und das ist dann halt auch über die Enterprise geflogen und dann hatten wir eben auch so schön, dass das Number One und La'an, also beide das gesehen haben, gestaunt und was so süß war bei, war den Number One sagt, oh, it's so, und dann La'an, ja. Yes, it is. So, und sie beide sagen also nicht das Adjektiv, sondern sagen einfach, es ist ja so.
Ja, also es liegt da, und es liegt so viel Staunen und so viel, ja, Faszination und so weiter drin. Und man kann irgendwie verstehen, ja, das ist der Grund, warum ich eben in die Raumfahrt zu Starfleet gegangen bin. Beide, ja, das war also, es war optisch halt super, super schön. Übrigens möchte ich noch ergänzen, sie haben ja dann eben The Scourge unterschrieben und man sieht einige Unterschriften schon da und ich habe versucht, ein bisschen was zu entziffern. Ich fand, das war super, super schwierig zu lesen, aber eine Schrift konnte man tatsächlich klar entziffern und das war die Unterschrift von Lucille Ball. Und wenn man jetzt nicht weiß, wer Lucille Ball ist, das ist, die meisten kennen sie wahrscheinlich als Komikerin und Schauspielerin, aber sie hat dann später auch sehr viel produziert und hatte ein großes Produktionsstudio und dieses Produktionsstudio, richtig, genau, und dieses Produktionsstudio hat am Ende Star Trek mehr oder minder gerettet.
The Cage wurde ja gedreht, aber niemand wollte es nehmen. Und dann hat allerdings die Lucille Ball gesagt, ich möchte diesem Format aber eine Chance geben, bitte überarbeitet das. Und dann hat also Roddenberry die zweite Chance gegeben wegen Daisy Lou.
Genau. Und das ist auch so ein schönes Easter Egg, wenn man diese ganze, also das ist natürlich sehr, sehr Meta auch. Und ihr könnt es überall im Grunde nachlesen. Hier nochmal kurz als kleiner Verweis, Trek am Dienstag hat eine Format, Trek am Freitag. Und da haben sie eine Folge gemacht, die Folge 25, die genau um dieses Thema geht. Also die Frage, was hat Lucille Ball denn überhaupt mit der Rettung von Star Trek zu tun? Und dann rollen sie diese ganze Geschichte auf und erzählen, wie das alles damals vonstatten gegangen ist. Das kann man sich anhören, wenn man da ein bisschen mehr wissen möchte. Aber das war ein sehr schönes Easter Egg. Und ich glaube, da sind auch noch viel mehr Unterschriften, die ich einfach nicht zuordnen kann. Ich habe es versucht.
Es war auf jeden Fall, fand ich dann sehr schön. Und dann eben diese Nachlese, die dann stattfand, dass Spock und T'Pring nochmal geredet haben. Beide, nee, wir haben ja noch die Heilung erstmal. Haha.
Richtig, mit Benga holt die, was sind die, das?
Sea Urchins, das ist, warte mal, ich gucke jetzt mal schnell, wie das, was Sea Urchins.
Doch, ich weiß, was es ist, ich habe es nur gerade vergessen.
Seeigel,
richtig. Holt die Seeigel raus, die Segelpaste.
Segelpaste, die halt wohl gut leiten wäre und halt sehr verträglich für vulkanische Haut.
Ich frage mich da eine Sache, weil er sagt ja, er ist der Meinung, dass diese Seeigelpaste ja in der Zukunft immer benutzt werden wird in Starfleet und wir alle in der, und
Federation
wir,
Standard.
Ja, aber wir sitzen alle da und denken nur so, nein, wird es nicht. Beziehungsweise, ich frage mich, ist es ein Easter Egg, das ich nicht mitbekommen habe? Gab es irgendeine Folge, wo Seeigelpaste benutzt wurde? Ich erinnere mich nicht.
Ja.
Okay, weil er meinte nur, das wird die Zukunft von Starfleet sein. Und ich so, nein, wird es nicht. Aber egal. Er zwingt die beiden dazu, dass die Katras wieder zurück in den jeweiligen anderen Körper zurückswitchen. Das scheint also zu funktionieren. Und hinterher sprechen sie sich dann im Quartier von Spock aus. Und Spock gibt eben zu und sagt, ja, ich habe schlichtweg Angst, dass du mich nicht lieben kannst und diese Beziehung beendest, weil ich dir zu menschlich bin. Und sie sagt, und ich habe Angst, dass du diese Beziehung nur als Verpflichtung siehst und eigentlich gar nicht möchtest. Und nachdem sie sich dann ausgesprochen haben, küssen sie sich auch sofort und dann haben wir natürlich die Szene, dann ist es so schön so Ausblende schwarz, Einblende Bett und alle so, Spock, also wir haben ja schon unseren Schock, dass Vulkanier Sex haben außerhalb vom Ponfar in Folge 1 überwunden. Jetzt haben wir aber ganz klar und deutlich, ja, sie haben definitiv auch Sex außerhalb vom Ponfar und sie haben ja dann noch was auf Vulkanisch zueinander gesagt und ich habe leider nirgends, ich habe mich dumm und dämlich gegoogelt. Ich habe nirgends rausgefunden, was sie zueinander sagen. Ich vermute, das ist das vulkanische Pendant von Ich liebe dich. Aber man weiß es nicht genau. Wenn einer von euch da draußen weiß, was die sagen, dann schreibt uns doch bitte mal. Weil, wie gesagt, ich habe es nirgendwo gefunden. In keiner Aufschlüsselung der Folgen oder Folgenbesprechungen, die ich gelesen habe, war das mit drinne. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Ja, mein Fanen, also es gibt ja Canon und es gibt Fanen und mein Fanenwissen, also mein Headcanon ist, dass Vulkanier eigentlich immer Sex haben können, aber nur zu Ponfar-Zeiten können sie sich fortpflanzen.
Ja, oder?
Das ist mein persönlicher Headcanon. Wer weiß.
Also,
das
ist, also meins ist es, dass sie zwar immer Sex und Fortpflanzung machen können, aber der Ponfar sowas ist wie bei Tieren, rollig werden.
Ja, genau. Aber warum gibt es die Zeit? Aber das ist eben die Frage.
Ja, das ist wahrscheinlich irgendwas übrig geblieben ist bei denen, dass quasi, selbst wenn zum Beispiel jetzt, wir haben ja Menschen und bei Menschen gibt es ja Sexualitäten auf einem großen Spektrum zwischen allosexuell und asexuell. Also normal, so sexhabend oder eben kein Sex, so weniger sexuell halt einfach. Und dass selbst vielleicht asexuelle, vulkanische Leute trotzdem zu Ponfar diesen Drang bekommen. Also ich sehe das eher sowas wie, es ist glaube ich auch so ein bisschen so eine Allegorie zu die Tage kriegen. Sowas, ja,
da steckt ganz viel, da steckt ganz viel drin, natürlich.
Zyklische,
ja.
Hormon.
Alle 7 Jahre.
Freude. Genau.
Ich wünschte, ich würde auch nur alle 7 Jahre meine Tage kriegen, ich sag's dir.
Aber wäre, glaube ich, bestimmt schöner, ja.
Ja. Naja. Aber das ist mir nur aufgefallen. Also sie küssen sich dann und schlafen dann miteinander und ach, alles nett und dann kuscheln sie auch noch im Bett und so. Und ich so, ach ja, schön. Also ich war zufrieden. Mich hat dann doch auch, so kitschig das sein macht, mich holt so Kitsch in der Beziehung so
auch
immer schön ab. Und am Ende haben wir tatsächlich aber noch eine kurze Szene mit Chapel. Und wir haben letzte Woche ja schon gesagt, dass hier schon die ersten Schritte gelegt werden für die Chapel, die wir ja dann unter Kirk sehen, beziehungsweise da ist sie ja, da schwärmt, ist sie ja so verliebt in Spock. Und Spock, ja, also ist es halt eben nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also sie wirkt immer sehr devot auch in der TOS-Serie. Da hatte ich immer meine Probleme mit, weil sie eben so devot verliebt wirkte. Und das, ja, ich fand das immer sehr, sehr schwierig.
Furchtbar.
Ja,
und jetzt rücken sie halt diese Figur gerade und du kannst
richtig.
Ja halt auch sehen, was Kanon betrifft. Ja, das war eine andere Zeit, wurde anders gemacht und jetzt quasi wird, so wie die Szene am Anfang mit dem Kalifee, wie diese Szene quasi von 2D zu 3D, haben sie also aus der eher so Mädchenlieb-Version von Chapel halt so harmlos, haben sie halt einen vollen Charakter gemacht, die auch noch eben quasi sexuell sehr selbstständig ist und sich von niemandem was vorschreiben lässt, aber sich darüber auch bewusst ist, über die verschiedenen Modelle und sogar dem Spock, von dem sie weiß, Spock will diese Commitment, und dann haut sie ihm also ganz leicht so neben an den Kopf ran. Und
das Spock, war auch so, ich so, was hat sie ihm gerade eben ein von die, weiß ich, so auf den Hinterkopf, und er so, ich bin nicht vertraut mit dieser Geste. Und sie
dieser
so,
menschlichen Geste.
Genau. Und sie so,
da, um dich endlich mal wieder auf die Spur zu bringen,
ja,
mein Junge.
Und ich dachte so, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht. Aber ich fand dann auch süß, wie er dann auch sie dann aufgezogen hat am Ende des Gespräches. Und ich dachte so, okay, hab ich hier jetzt nur einen flirty Vibe oder ist der wirklich da? Also das war schon sehr, sehr nett. Naja, und jetzt am Ende aber hat sie eben das Gespräch mit Ortegas, wo sie offenbart, dass also der Typ, mit dem sie die Verabredung hatte, doch offensichtlich mehr wollte und sie deswegen Schluss gemacht hat.
Ja, und sie halt.
Und Ortegas ja dann sagt, ja, aber wäre es nicht vielleicht mal dann doch an der Zeit, sich jetzt zu überlegen, mal eine richtige Beziehung dir zu suchen? Und sie dann sagt, na, dann muss es aber auch eben der richtige Mann sein. Und sie ist so kurz davor, Ortegas von Spock zu erzählen, aber schluckt es dann doch runter. Also ich vermute, sie denkt an Spock, das liegt da jetzt hier nahe. Und ich finde also, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass wir hier, wir bleiben im Kennen, aber du sagst es, die Figur wird zurechtgerückt. Übrigens auch sehr schön, Chapel hat ja nicht mehr gemacht, also in der Regel, also die hat immer so das Pendant von ein Pflaster Leben gemacht. Also McCoy war immer der Arzt und Chapel, ja, ich weiß nicht, hat Suppe gebracht und Verbände angelegt.
Ja,
und hier haben wir jetzt, genau, und hier haben wir jetzt auch eine Chapel, die wirklich einfach auch die Wissenschaft rockt und die irgendwie genetische Manipulationen macht und was nicht alles, ja.
Und vor allem, weil sie ja wirklich auch in TOS schon als eigentlich Wissenschaftlerin ist, die auf der Enterprise halt einen Sonderdienst macht. Und jetzt wird quasi aus dem, was ihr sozusagen schon von Anfang an nachgesagt wird, auch mit Leben gefüllt, eben ja, ja. 3D. Und ich habe aber allerdings von Ortegas bei dieser letzten Situation in der Bar übrigens so schön gemacht. Ich würde da auch gern sitzen. Und dass Ortegas aber so, ich finde dich aber auch süß, Liebe. Das ist schon so ein bisschen versucht, dass Ortegas ihn so ganz sanft anflirtet. Das fand ich sehr schön. Vielleicht wird da ja noch was draus.
Ja, mal gucken. Also, aber es hat mir alles in allem, diese Folge hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich fand den Humor, der hier präsentiert wurde, der saß.
Ja.
Also da war kein Witz dabei, der nicht irgendwie, den ich lahm fand oder irgendwie zu flapsig oder so. Also der Humor hat ganz auch meinen Humor getroffen. Da habe ich also viel Freude dran gehabt.
War ein schöner Humor, kluger Humor.
Und was ich auch sehr schön fand, war, dass wir einfach mal wirklich so einen Rundumschlag bekommen haben, was die Führungscrew angeht. Also wir haben ein bisschen was von Number One und La'an gesehen. Wir haben gesehen, na gut, Pike hatte jetzt nicht viel Freizeit, aber wir haben so ein bisschen gesehen, was Chapel gemacht hat und Ortegas gemacht hat und Mbenga, der ja dann geangelt hat.
Und wir haben Mbenga ja beim Fliegenfischen zumindest.
Nee, eben das nicht. Das ist nämlich auch was, wo ich dachte, also er hat ja gesagt, er geht Fliegenfischen und dann ist er gar nicht Fliegenfischen gegangen.
Das war Fliegenfischen.
Na nee, wenn du Fliegenfischen ist nicht mit also der hat ja diese Blinker, also und das ist aber Blinker benutzt du nicht beim Fliegenfischen. Beim Fliegenfischen benutzt du Fliegen.
Ach so, okay. Ich dachte,
aber
das
war genau, weil ich dachte so, das haben sie irgendwie falsch gesagt. Aber ist ja auch egal, er war auf jeden Fall angeln und also es war alles und man hat einfach mal gesehen, was die halt außerhalb der in ihrer Freizeit machen, außerhalb der klassischen Enterprise-Szenarien, die wir sonst so kennen. Und das hat auch einfach die Charaktere tiefer gemacht und die viel runder gemacht und auch die Dynamik der Beziehungen untereinander. Das also und dann natürlich klar als i-Tüpfelchen für mich da noch T'Pring und Spock natürlich auch mit dieser Körpertauschgeschichte. Und wenn du mir erzählt hättest, Enterprise macht eine Folge, wo T'Pring und Spock den Körper tauschen, dann hätte ich gesagt, oh mein Gott, das kann ja nur eine Katastrophe werden. Und das hat so gut funktioniert. Also ich hätte das nicht gedacht, dass es am Ende doch so gut aufgeht. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass es gut geschrieben ist.
Ganz großes Kino. Also da haben sie gute Leute, die das wirklich sehr liebevoll gemacht haben.
Und jetzt, nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich erst gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat, auch mal wieder lustiges Star Trek zu sehen.
Ja.
So gut ich Discovery finde und so viel Spaß ich an Picard habe, aber das war alles sehr, sehr ernst, sehr, sehr schwerwiegend immer. Es waren sehr, sehr schwere Storylines auch immer. Und hier haben wir immer was Leichtherziges, was Lustiges. Und ja, also das hat mir echt gefehlt. Das habe ich jetzt ganz deutlich gemerkt, nachdem ich jetzt hier wieder mal eine lustige Episode präsentiert bekommen habe.
Ja, das war auf jeden Fall lohnenswert und es wird vor allem halt einer dieser Folgen sein, die eben so für die Ewigkeit, so ach, ich brauche mal eine gemütliche, fröhliche Star-Trek-Folge.
Genau.
Und dann halt so diese berühmten Star-Trek-Folgen, nach denen Leute fragen, auf Twitter oder so fragen, oh, mir geht's gerade nicht so gut, könnt ihr schöne Star-Trek-Folgen empfehlen? Und dann wird diese dann wohl in Zukunft bestimmt auch genannt.
Genau. Ja, wunderbar. Das war jetzt sehr ausführlich, aber das war mir wichtig, dass das sehr ausführlich war. Und was ich übrigens auch noch sehr spannend finde, wir haben es ja schon gesagt, durch Strange New Worlds werden manche Dinge, die wir dann in TOS später sehen, auch in eine ganz andere Perspektive gerückt. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass diese Kalifee-Szene für Spock ja wirklich der buchstäbliche Albtraum ist, ist es ja umso interessanter zu sehen, dass dann in Amok Time natürlich diese Szene für ihn tatsächlich wirklich ein richtiger Albtraum sein muss. Das kriegt einen ganz anderen Kontext, weil ja auch die Urängste Spocks tatsächlich da drin stecken. Und das finde ich nochmal, das gibt nochmal eine ganz andere Färbung dieses Charakters und dieses Ereignisses. Und sowas liebe ich so sehr.
Ja. Ebe, das ist wundervoll.
So, sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut auf die Besprechung heute und ich hatte Freude dran.
Genau, und wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt, meldet euch auf Twitter oder über unsere Webseite. Wir freuen uns sehr, Menschen dabei zu haben.
Und wie gesagt, wenn ihr wisst, was sie auf Vulkanisch gesagt haben, oder wenn ihr euch uns noch ein bisschen was zu den Militärrängen von Yeoman und Ensign und was nicht alles erzählen könnt, oder einfach Ergänzungen habt oder Kritik oder gerne natürlich auch Lob, dann schreibt.
Genau.
Wunderbar. Dann hören wir uns zur nächsten Folge und bis dann, lebet lang und in Wohlstand.
Genau. Lebet lang und in Frieden. Live long and in prosper.
Tschüss.